Wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen, und wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen können, ja. Und ich glaube, das trifft bei KI zu wie fast nichts anderes. 10 Jahre ist fast sogar zu ein weiter Horizont, ja. Ich meine, viele haben jetzt so krasse Erwartungshaltungen aufgebaut, kurzfristig, und sind entsprechend auch enttäuscht durch den ganzen Bullshit, was sie gelesen haben, was KI vielleicht heute wirklich schon kann und was nicht, ja. Weil nicht in allen Bereichen ist es heute schon die Wunderwaffe. Aber ich glaube, wenn wir jetzt rausblicken auf 15 Jahre, unsere Welt wird anders aussehen. Unsere Organisationen, wie wir heute arbeiten, der Arbeitsalltag und so weiter, das wird komplett anders aussehen, ja. Und das ist es auch, was es am Ende, glaube ich, so spannend macht, und wieso ich kann fast nicht schlafen deswegen. Welcome to the
jungle. Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle. Lessons from Leaders. Timo Springer. Der wirkliche KI-Experte. Wir haben ja viele, viele, die sich KI-Experte nennen. Heute haben wir zum Glück mal einen Gast, der sich wirklich tief damit auskennt, sehr viele Vorträge hält, sehr tief in der Materie ist, gleichzeitig Founder und Geschäftsführer von The Catch Studios. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Herzlich willkommen, Timo.
Danke für die Einladung, Bodo. Ich hoffe, deine Zuhörer sehen das auch noch so, nachdem sie mich jetzt eine Stunde lang angehört haben.
Da bin ich mir bei dir sehr sicher. Timo hat gerade schon einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten, der mehrere Stunden ging, ich glaube 6. Ich hatte das Vergnügen, da auch als Gast zuhören zu dürfen. Und ich habe mir ganz viele Themen heute aufgeschrieben, und ich freue mich wahnsinnig über das Gespräch. Timo, erzähl mal, wie immer bei uns im Podcast, ganz kurz, wo kommst du her? Wie alt bist du?
Ursprünglich mal aus dem Allgäu tatsächlich, ist jetzt 29 Jahre her, südlichster Landkreis von Deutschland, und ich bin dann irgendwann fürs Studium nach Stuttgart, habe was mit Medien studiert, was das erste Mal in meinem Leben jetzt auch so richtig dazu passt, was ich mache, ja, weil das war so ein Drittel technologische Grundlagen, Softwareentwicklung, ein Drittel Media Production und ein Drittel Marketing BWL. Klassischer Generalist, ja. Und dann danach bisschen in die Beratung gegangen, zu Diconium, dort auch schon Innovationsthemen gemacht, wurde dann von Volkswagen gekauft, dann wurde es ein bisschen öde, klassisch deutsch, Automotive. Bin dann als rechte Hand vom CEO in den Startup-Inkubator der NBW, mega geile Zeit, das war zu der Zeit, ja, wo der Inkubator auch, glaube ich, zum dritten Mal am Stück zum besten frühphasigen Lab ausgezeichnet wurde in Deutschland, da echt viel auch gelernt. Und nach einem Dreivierteljahr dann dort auch wieder gegangen, weil da ging so langsam die KI-Welle los, und das war, wir haben tatsächlich gegründet, ja doch, doch die offizielle Firmengründung war in dem Monat, als Midjourney, also der Bildgenerator, in der ersten Version veröffentlicht wurde, also jetzt seit mehr wie 2 Jahren im AI-Markt unterwegs.
Wie kam es dazu? Mit wem hast du gegründet?
Ja. Ich habe mit Maximilian Mörding gegründet in München. Mittlerweile bin ich ja in Amsterdam. Da haben wir in München gegründet. Und wir haben uns ein halbes Jahr vorher ungefähr kennengelernt, haben dann auch viel exploriert. Ja, wir kamen so ein bisschen über die Web3-NFT-Schiene auch rein. Wir haben dann auch viel experimentiert mit AI-generierten NFTs. Ja, so kamen wir auch so ein bisschen in das Thema rein. Und haben dann aber auch schnell gemerkt, nee, das mit dem Web 3, das ist es nicht, aber das AI-Thema, was hier gerade aufkommt, das wird ein richtig großes Ding, auch wenn wir damals noch keine wirkliche Ahnung hatten, wo geht die Reise jetzt eigentlich wirklich hin mit dem Thema.
Jetzt ist ja AI momentan, und nicht nur momentan, aber aktuell natürlich irgendwie in aller Munde. Wir haben vorhin ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gescherzt auch in der Einleitung, ne? Viele nennen sich KI-Experte, Und KI ist irgendwie so ein ganz weites Feld geworden. Beschreib mal kurz, was KI für dich bedeutet.
Du hast eigentlich schon da richtig gesagt, KI ist erstmal ein mega weites Feld. Das ist erstmal auch nichts Neues. Ja, schon in den 50er Jahren gab es Papern zu KI. Und wenn man wirklich mal einfach KI anguckt als künstliche Intelligenz, ja, dann war das eigentlich von den Anfängen schon das Streben danach, dass wir Menschen was kreieren, was uns erstmal imitieren kann, ja, was zum Beispiel unsere kognitiven Fähigkeiten imitieren kann, was Probleme für uns lösen kann und so weiter. Und es ging vor 70, 80 Jahren schon los, ja. Und dann gab es viele KI-Wellen, es ging mal auf, ging mal ab und so weiter. Und jetzt, wenn wir jetzt wirklich heute drauf blicken, ja, und auch so die Welle, die wir jetzt seit ChatGPT oder auch seit einer Midjourney haben, dann sprechen wir eigentlich von einem kleinen Subset innerhalb von KI, nämlich der generativen KI. Und davor hatten wir viele öde Use Cases, ja, wie auf deinem Smartphone in der Fotos-App, wenn du da irgendwie nach Katze oder Hund suchst, dann zeigt es dir alle Bilder an mit Katzen und Hunden. Also quasi eher eine klassifizierende KI. Und mit generativer KI, würde ich sagen, haben wir den Spieß einmal umgedreht. weil wir jetzt das erste Mal in der Lage sind, mit KI-Technologie wirklich neue Dinge zu kreieren auf Basis von anderen Dingen, die das KI-Modell gelernt hat. Ja, das heißt, ich trainiere immer noch mit, keine Ahnung, 100 Bildern von Hunden und kann dann aus diesem Gelernten von 100 Bildern von Hunden den 101. Hund neu generieren. Und das klingt jetzt sehr simpel, aber das ist am Ende, was hinter dieser aktuellen Welle steht und was uns seit 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren so fasziniert.
Wie schaust du auf die vermeintlich anderen Experten? Also schmunzelt da jemand, der so tief wie du drin steckt, oder nervt es oder ignorierst du das einfach?
Also erstmal habe ich total Verständnis dafür, dass viele auf das Thema aufspringen, weil wir sind ja, to be fair, wir waren im deutschsprachigen Raum, glaube ich, einer der ersten, die das gemacht haben und auch uns da positioniert haben. Das heißt, wir waren früh dran. Was natürlich jetzt auch hilft, viel Trust zu geben und wir viele Insights haben, die andere einfach noch nicht haben. Aber wir sind ja auch opportunistisch in das Thema reingesprungen. Wir haben damals gesehen, so hey, wir wissen nicht, was passiert, aber das wird groß, wir wollen dabei sein, wir wollen die Ersten sein, die rausfinden, wo die Reise hingeht. Von daher den opportunistischen Gedanken zu sagen, ich folge dem Goldrausch, finde ich total legitim. Es ist natürlich ein bisschen, das zieht natürlich auch immer sehr viel shady Player an und das macht es natürlich auch für mich ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch ich damit konfrontiert werde, hey, ist das alles nur Hype? Hast du wirklich Ahnung, von was du redest, ja? Und weil natürlich auch viel, was ich auf Social Media sehe, viele Headlines, die ich sehe, das ist an sich inhaltlich absoluter Bullshit, ja. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Gib mal
ein Beispiel, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen zumindest vorfiltern können, also.
Du meinst zum Beispiel an Content-Pieces, die einfach
Bullshit,
nicht.
Ja.
Also ich meine, ganz, ganz viele von den vermeintlichen KI-Experten auf LinkedIn, ja, die halt dann auch Dinge schreiben, sehr reißerische Headlines wie Prompt Engineering is dead oder Prompt Engineering is the future of everything, ja, all solche Dinge, wo natürlich das nuancierte Maß irgendwo in der Mitte liegt. Und durch solche Schlagzeilen, durch solche Posts entsteht so viel Erwartungshaltung, die am Ende natürlich nie eingelöst werden kann. Ja, und wenn das passiert, dann entsteht Enttäuschung natürlich auch bei den Leuten und das schlägt sich natürlich so ein bisschen auf das gesamte Gemüt über. Und ich glaube, ja, da täte uns allen geholfen, wenn weniger Schaumschläger unterwegs sind und die Sachen einfach rausposaunen, weil es natürlich so ein bisschen den ganzen Markt auch in den Dreck zieht, I guess.
Genau, die Frage ist ja wirklich für Menschen, die sich jetzt und Unternehmer und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja, wir kommen da auch gleich noch und später dazu, ne, was für eine Welle das eigentlich, wie hoch diese Welle eigentlich ist und wie kraftvoll, ne? Aber wie kann man denn einen guten KI-Berater von einem nicht so guten unterscheiden? Gibt's ein paar, Signale, wo man darauf achten kann?
Am Ende würde ich mir den Track Record angucken. Ja, was hast du umgesetzt? Lebst du selber? Wie sehen deine Workflows aus? Hast du dir selber GPTs gebaut? Hast du dir selber Automationen mit Sprachmodellen gebaut? Ja? Hast du Cases mit Kunden gemacht? Hast du Software gebaut? Und so weiter, weil ich kann viel vorzeigen. Ja? Andere können das auch, manche können das eben weniger. Das heißt, ich würde immer einfach gucken, was ist wirklich der Track Record der Leute? Und von vielen, auch von mir ist ja auch viel Content draußen in Form von Videos, Webinaren oder jetzt auch hier Podcasts, wo man sich, glaube ich, auch ganz gut ein Bild machen kann. Weil vor allem die selber schon so ein bisschen auch eingestiegen sind ins Thema, was ja glücklicherweise auch viele sind, die sich auch reinziehen lassen in den Bann, dann kann man, glaube ich, relativ schnell bewerten, ob da von der Gegenseite nur Müll kommt oder ob da wirklich tiefgehende Insights kommen, wo man was daraus lernen kann. Ja.
Timo, was ist dein Eindruck oder wie schaust du auf Sam Altman?
Ja. Yeah. Also erstmal ist die Frage total berechtigt, weil ich glaube, er ist wahrscheinlich eine der Top 10 wichtigsten Personen auf der Welt, einfach aufgrund der Macht, die er hat.
Nenn mir 5 weitere, nur mal, dass wir so ein Bild haben.
Puh! Nenn mir 5 weitere der wichtigsten Personen, gedacht.
Oder 3, aber so ein bisschen, dass wir so einrangen
können. Also neben ein paar obvious Antworten, wie irgendwie dem Präsidenten von China und von den USA, sind natürlich die AI-Persönlichkeiten gerade einfach extrem wichtig, weil sie, wir sprechen ja von einer General-Purpose-Technologie, ja, extrem breit. Und das heißt, es findet den Weg in alle Schichten von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter. Und daher sind natürlich die AI-Personalitäten, Persönlichkeiten extrem wichtig. Ja, Sam Altman ist da sicher einer, OpenAI-Chef. Ein anderer, der extrem viel Wind reinbringt, ist Satya Nadella von Microsoft, der die letzten 2, 3, 4 Jahre extrem smart exekutiert und die Firma richtig zukunftsorientiert aufstellt. Er hat ja auch Apple überholt als wertvollste Firma der Welt, zumindest Stand heute.
Ja,
und der dritte ist, glaube ich, am Ende Jensen Huang von Nvidia. Diejenigen, die Nvidia-Aktien haben, die wird die Aussage jetzt nicht wundern. Ja, ich glaube, kein Unternehmen profitiert so sehr vom Goldrausch wie Nvidia gerade, weil am Ende alle Cloud-Provider, Meta, Google, Amazon und so weiter, Aber auch die Startups, die laufen alle auf Nvidias Grafikkarten, weil das sind die Chips, die alle unsere Anfragen, die an ChatGPT gehen, die an Midjourney gehen, aber auch das Training der Modelle heute beeinflussen. Und ja, wir sehen es ja auch in Gesetzen der USA, auch zum Beispiel Exportsperren von Grafikkarten nach China. Ja, das ist die Schaufel im Goldrausch gerade und natürlich auch für uns auch die westlichen Länder, die USA, aus Gesichtspunkten der nationalen Sicherheit eine extrem wichtige Technologie geworden. Und deswegen glaube ich, ihn als dritte Person zu nehmen, was auch er gerade für einen Einfluss hat, ja, auf die breite Masse, ist folgerichtig.
Hat er Gutes im Sinn?
Sam Altman?
Ja.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, er hat eine spezielle Art an sich, weil er natürlich gerade auch mit seinem Auftritt, der sehr lax und sehr locker ist, auch auf Social Media, auch für einen CEO, würde ich sagen, ja, sehr, sehr leger kommuniziert. Und ich glaube, das gefällt nicht allen so, weil sie natürlich das Verhalten vielleicht nicht unbedingt zur Relevanz des Themas passt. Aber ehrlich gesagt, wenn du mich persönlich fragst, ich finde es einen sehr angenehmen Auftritt im Vergleich zu sehr vielen anderen allglatten CEOs. Und auch er gibt auch ein gutes Kontrastbild ab zu anderen Tech-CEOs. Und ich habe schon das Gefühl, dass er das Positive der Menschheit im Blick hat. Und er blickt auch aufs große Ganze. Ja, er investiert krass in Energieversorgung, weil er halt sieht, wie wir nächstes Jahr Energie ohne Ende brauchen werden. Er investiert in neue Chips. Ja, überlegt auch in Saudi-Arabien, den Emiraten und so weiter, Chip-Produktionen, Chip-Companies aufzubauen. Das heißt, er hat da schon einen sehr großen Weitblick, blickt auch global auf das Thema und auch Themen quasi, die um AI herum sind, ja, wie die Energieversorgung zum Beispiel. Hat er auch in Nuklearfusions-Startups investiert, ja. Weil er den Weitblick hat und ich glaube, das ist was mir am Ende auch ein ganz gutes Gefühl gibt, mit ihm als einer der wichtigsten Personen. Verstehe aber auch die Leute, die ihm da auch nicht so.
Die ihn oder Bayern nicht so gut finden. Nein, Spaß.
Ja, also,
es ist nämlich, ich glaube, total wichtig. Wir werden heute eine etwas andere Art von Podcast machen. Ihr habt das auch alle gerade gehört, ne? Das ist ein extrem breites Feld und wir haben einen super Experten da. Und wir werden heute 10 strategische Hypothesen zur Industrialisierung der Dienstleistungsbranche durch generative KI, die du, lieber Timo, aufgestellt hast, einmal durchgehen. Ich glaube, dann kriegen alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen ganz guten Roundup. Ja, weil ich glaube, darum geht's, weil wir können so viel ins Detail gehen und dann verlieren wir vielleicht den einen oder anderen. Und wir wollen euch heute mal diese 10 Hypothesen, diese strategischen Hypothesen nahebringen. Ja? Ich haue es immer die Hypothese raus, die ist aber von Timo eigentlich und Timo erklärt sie dann. Das lässt mich dann auch ein bisschen gescheiter dastehen, wie der Schwabe sagt. Ne? Hypothese 1, Transformation der Wertschöpfung. Was bedeutet das?
Vielleicht noch ein kleiner Background zu deiner Einführung, die du gesagt hast. Dieses Hypothesenset, das iterieren wir jetzt irgendwas zwischen 12 und 15 Monaten. Ja, das sind Dutzende Diskussionen, Austausche, auch Sparring-Sessions mit ChatGPT. Da ist so viel reingeflossen und ich habe die Wahrheit da nicht mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, das gibt unser bestes Bild ab, was wir gerade drauf haben, wie sich der Markt verändert. Ich meine, wir arbeiten und da haben jetzt auch mit mehr wie 45 Agenturen zum Beispiel zusammengearbeitet, auch mit extrem vielen Marketing-Teams. Das heißt, das sind wirklich Insights quasi aus dem Schützengraben, ja, nicht nur irgendwie theoretisch zusammengefaselt. Das vielleicht kürzer als Disclaimer vorab. Und das erste Thema Transformation der Wertschöpfung ist, glaube ich, schon eines der wichtigsten, weil was wir natürlich im Agenturmarkt sehen ist, da haben wir heute eine Situation, extrem viele verdienen erstmal Geld mit Abrechnung von Zeit. Ja, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, man verdient heute vor allem viel Geld hinten raus, zum Beispiel in Themen wie der Content-Produktion, ja, über langfristige Verträge, wo hinten, sage ich mal, über die Werkbank viel Geld verdient wird. Und vorne zum Beispiel, wenn man es bei der Agentur, ja, in einem Pitch oder in der Strategie- und Konzeptionsphase, die man eigentlich dann quasi gegensubventioniert, was man hinten raus mit der Content-Produktion verdient. Die Herausforderung ist, die Content-Produktion wird viel schneller. Das heißt, ich brauche oft für Themen, wo ich vielleicht vorher eine Woche gebraucht habe, brauche ich noch einen Tag, ja, was natürlich ein Problem ist, wenn ich Zeit abrechne. Das heißt, das Thema wird erstmal viel günstiger, ja, zum Beispiel für die Marken, die Agenturen beauftragen. Die Tools sind häufig extrem einfach zu bedienen. Ja, das heißt, es vielleicht nicht um High-End-Qualität zu bekommen, aber gerade um auf einen 80%-Stand zu kommen für einen Bruchteil der Kosten, ist extrem einfach. Und das vierte Thema ist, gerade die Marketing-Teams, ja, die fühlen sich extrem beflügelt dadurch und extrem empowered, weil es ist relativ einfach, es ist relativ günstig, das heißt, man kann super gut einsteigen, was so einen In-Housing-Shift auch nochmal befeuert. Und dadurch steigt natürlich auch der Wettbewerb. Ja, ich trete mehr in den Wettbewerb als Agentur mit meinem eigentlichen Kunden und ich habe auch viele Upstarts, also quasi kleinere Agenturen oder Freelancer oder totale Marktneueinstiege, die AI-Technologien extrem schnell integrieren in ihre Workflows und damit schneller oder günstiger Sachen produzieren, als jetzt vielleicht etablierte, größere Agenturen mit langfristigen Verträgen. Und das kann natürlich dann nicht mehr funktionieren, ja, weil dann bricht mir hinten das Geschäftsmodell weg, ich verdiene kein Geld mehr. Und das ist eine Riesen-Challenge für viele Agenturen, gerade da rauszukommen. Ja, ich habe langfristige Kundenverträge. Der Einkauf, der fühlt sich befeuert, weil dem freut es natürlich erstmal, wenn die Agentur effizienter wird und fängt an, der Agentur aktualisierte Vertragspassagen zu schicken, wo dann drin steht, hey, könnt ihr einmal im Jahr reporten, wie viel effizienter ihr durch KI seid. Oder ein anderes Thema.
Ist es so? Also kriegst du so Beispiele mit?
Ja. Also viele Agenturen, die mir die Sachen auch schicken. Ich habe euch ja heute im Workshop auch ein paar Sachen dazu gezeigt. Es ist unglaublich. Auch Excel-Fragebögen, wo genau zu dokumentieren ist, wie sieht der Workflow quasi bisher aus? Wie sieht er durch KI aus? Wie viel effektiver bist du? Wie viel effizienter bist du? Wie viel Zeit sparst du dir? Und Zeit sparen heißt am Ende ja auch, ich verdiene weniger Geld, weil ich rechne ja Zeit ab. Und das ist brutal. Das ist eine brutale Situation und das merken die Agenturen halt, sicher nicht alle, aber viele auch wirklich schon heute. Ja, das zeigt sich heute. Und deswegen, zurückzukommen zur Hypothese Transformation der Wertschöpfung, Dienstleister müssen es schaffen, auch weiter vorne im Funnel oder in der Wertschöpfungskette Geld zu verdienen, weil hinten in der Content-Produktion wird sehr, sehr viel wegfallen. Die wird automatisiert werden durch KI an vielen Stellen. Und dann muss ich natürlich vorne, wenn es um Kreation, um Strategie geht oder um Konzeption und Strategie eher, muss ich Geld verdienen. Ja.
Spannend. Wie, nochmal kurz rein, ne? Wenn jetzt eine Agentur, Inhaber oder Chef so eine Excel-Tabelle bekommt, wie reagieren die denn? Ich meine, sie sitzen ja nicht am längeren Hebel.
Nee, ist brutal. Weil, also die Agenturen, die haben ja gerade auch mit extrem vielen Herausforderungen gleichzeitig zu kämpfen. Ja, und dann kommt zeitgleich noch der Druck von den Kunden rein, während die Agentur parallel zum Beispiel dann ja in mich investiert, zum Beispiel für Education der eigenen Leute. Das heißt, die Agentur hat gerade oft sogar noch höhere Kosten, weil sie eben das Thema AI integrieren zu hat und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen hat. Und gleichzeitig kommt Druck vom Kunden, was Effizienzmaßnahmen angeht. Das heißt, ich erlebe da sehr viel Unwohlsein, es trifft fast zu wenig, ja, auch sehr viel, teilweise auch Panik, große Angst und Unsicherheit, was das eigene Geschäftsmodell angeht.
Bedeutet, die Agenturen sind schon mitten in dieser, ich nenne es mal, gezwungenen Transformationswelle, ne? Kann man so sagen, es ist jetzt nicht irgendwie noch, wir sehen die da irgendwie aus der Ferne, sondern die rollt rein. Ne?
100%. Okay. Wir haben ja auch, wir kommen oft immer am Anfang kurz drüber gesprochen, ja, ist das ein Hype oder ist das alles kein Hype? Wenn du jemand in der Agenturbranche fragst, da wird keiner zu dir sagen, ja, das ist alles nur ein Hype. Weil die bekommen heute einfach die volle Breitseite mit. Im Positiven wie Negativen. Ja, es ist nicht alles negativ, aber die bekommen auf jeden Fall die volle Breitseite mit und spüren es heute komplett.
Ist Change, ne? Das bedeutet ja immer, und Veränderung, das macht Angst. Das ist einfach, das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen und der Sache. Zweite Hypothese. Demokratisierung der Contentproduktion.
Ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen. Dadurch, dass die Tools so zugänglich sind, dadurch, dass es so günstig ist an vielen Stellen auch, ja, nicht überall, enabled es natürlich auch kleinere Player, Freelancer, Neueinsteiger im Markt oder eben auch Marketing-Teams, die heute vielleicht noch nicht so die tun sich nicht so leicht, ja, Fotos mit Photoshop oder sowas zu bearbeiten, dann gehen sie zur Agentur. Ein einfaches Beispiel, ja. 11 Labs ist ein Tool, um Audio-Narrationen zu machen. Also dort kann ich zum Beispiel Radiospots einsprechen. Oder wir haben letzte Woche für einen Film eine französische Sprechspur eingesprochen mit 11 Labs in einer exzellenten Qualität. Ja, Vodafone zum Beispiel hat schon im Februar einen komplett mit 11 Labs produzierten Radiospot eingesprochen. Ja, und haben auch im Interview öffentlich gesagt, so hey, dafür haben wir unsere Agentur nicht mehr gebraucht. Ja, wer 11 Labs schon mal aufgemacht hat, der sieht relativ schnell, da reichen mir 5 Minuten, um zu verstehen, wie die Software produziert. Ich wähle mir eine passende Stimme aus oder trainiere zum Beispiel meine eigene Stimme hier an, gebe den Text ein und ich bekomme die Sprechspur in einer exzellenten Qualität und der Spot ist quasi fertig. Und das führt natürlich dazu, dass sagen wir mal, ich bekomme, wenn ich jetzt einen Menschen dafür beauftrage, eine Agentur dafür beauftrage, bekomme ich 100% der Qualität zu 100% der Kosten in 100% der Zeit. Ja, einfach der heutige Benchmark. Und wenn ich jetzt das AI-Pendant dazu nehme, ja, wie zum Beispiel 11 Labs, dann bekomme ich vielleicht noch nicht immer 100% der Qualität, ja, vielleicht 80% der Qualität, aber ich bekomme das Ganze halt in 5% der Zeit, weil ich schreibe gar nicht mal mehr eine E-Mail an die Projektmanagerin, die beauftragt dann keine Sprecherin mehr, die sich darum kümmert, die Sachen einzusprechen, sondern nee, ich gehe einfach in 11 Labs, drücke 3 Knöpfe und habe die Tonspur und in 10% der Kosten. Und ist natürlich gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist es natürlich oft ein sehr, sehr angenehmer Trade-off, 80% der Qualität in 5% der Zeit zu 10% der Kosten zu nehmen. Ja, sicher nicht für alle Use Cases, aber für viele Use Cases sehen wir das gerade.
Wie hat Jung von Matt reagiert?
Ja, die haben zwei Wochen später in einem W&V-Interview auch gesagt, hey, wir bezahlen niemanden mehr für unsere Voice-Overs. Wir machen alles mit 11 Labs. Und wer sitzt da am Ende der Nahrungskette? Die Narratorin, der Narrator, die Sachen einspricht, weil die verdienen gar nichts mehr. Ja, niemand bucht mehr die Narratorin aus dem Nachbardorf, weil am Ende gehe ich zu 11 Labs und habe global, kann mir alles aussuchen, was ich möchte oder im Zweifel auch meine eigene Stimme antrainieren.
Das bedeutet im Umkehrschluss für Sprecherinnen und Sprecher, Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher wird es düster.
Ja, zum Beispiel, ja, für solche Berufsgruppen. Ich meine, am Ende, das ist ein gutes Thema, ja, weil am Ende bei den meisten Transformationen, die wir gesehen haben in dieser Breite, gab es danach mehr Jobs wieder vor. Ja, das hilft den Menschen, die während der Transformation komplett betroffen sind, relativ wenig, weil natürlich heute deren Jobs wegfallen. Ja, und auch im Bereich zum Beispiel der Audiobuch-Narration. Ja, Apple hat letztes Jahr schon ein Feature gelauncht, wenn du jetzt ein Buch zum Beispiel geschrieben hast, dann spricht Apple dir das komplett in deiner Stimme quasi ein. Ja, du trainierst deine Stimme an mit einem Sample von 5 Minuten und dann wird dein komplettes Audiobuch mal kurz eingesprochen. Ja.
Also Chance und wie du es schon richtig sagst, ne, wir kommen nachher auch noch dazu, was muss man denn machen, wenn man jetzt eben in dieser Revolution drinsteckt und eben dann nicht nachher davon profitiert, sondern vielleicht auch leidtragend ist. Aber trotzdem, ne, ist natürlich eine krasse Nummer am Ende, wenn der eigentliche Auftraggeber selber in der Lage ist, eine, und das muss man sagen, ja, Jung von Matt ist eine Bombenagentur, finde ich, begleitet mich schon mein ganzes Leben irgendwie und wenn die dann so eigentlich so ein bisschen ausgespielt werden, muss man ja fast sagen. Muss man die Verträge anders stricken dann?
100%. Aus vielen Gründen, ja. Allen voran funktioniert für die Agentur das Geschäftsmodell nicht mehr, das Vergütungsmodell, ja, Zeit gegen Geld abzurechnen. Dann die rechtliche Grundlage ist auch eine schwierige, weil ich habe oft kein Urheberrecht an AI-generierten Assets. Das heißt, ich kann dem Kunden oft gar keine exklusiven Nutzungsrechte einräumen, weil ich als Agentur selber nicht mal das Urheberrecht daran habe. Als Agentur muss ich mich natürlich auch fragen, welche Rechte möchte ich meinem Kunden einräumen? Möchte ich meinem Kunden erlauben, auf meinen erstellten Assets eigene Modelle trainieren zu können, zum Beispiel? Das heißt, das ist definitiv ein großes Thema. Es braucht neben der Aktualisierung der Verträge, glaube ich, auch Richtlinien, ja, auch für die Agentur selber, aber auch für die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Was wollen wir mit AI machen? Was wollen wir nicht mit AI machen? Und das ist kein schönes Thema. Mir macht es nicht so viel Spaß, aber ich glaube, ein sehr wichtiges.
Absolut wichtig. Also hochspannend. Dritte Hypothese, Neugestaltung von Rollen und Kompetenzen.
Ja, ich glaube, man glaubt mal an den ersten beiden Hypothesen, dann folgt so ein bisschen das dritte daraus. Ich glaube, wir werden einfach viel, viel weniger Rollen sehen, die, sag ich mal, produzierende Tätigkeiten machen. Ja, lass mal kurz zur Industrialisierung gehen, industrielle Revolution. Wenn wir heute auf die Fabriken gucken, sind da immer weniger Menschen, die selber noch Dinge wirklich produzieren. Ja, was wir immer mehr machen, ist, wir bauen Roboter, wir entwickeln Roboter, wir geben Robotern Feedback, wir warten Roboter, ja, wir bewerten den Output von Robotern, also Qualitätssicherung. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch im Bereich der Wissensarbeit sehen und die Agenturbranche oder die Marketingbranche ist einer der ersten Bereiche, wo wir das sehen werden. Ich meine, was folgt daraus, wenn ich eine Produktion hinten raus komplett automatisiere? Ja, daraus steigt natürlich irgendwo die Gesamteffizienz. Der Content wird wahrscheinlich auch gleicher. Es wird mehr Durchschnitt geben. Und deswegen muss ich natürlich irgendwie schaffen, aus der Masse auch rauszustechen in Zukunft. Ja, deswegen bezahle ich ja auch meine Agentur. Und ich glaube, es wird viel, viel mehr Rollen geben in Agenturen, die extrem gut darin sind, AI-Agenten zu steuern, AI-Agenten Briefings zu geben. Ja, die Assets, die dann zurückkommen, sei es jetzt Text, Bild oder Video, zu bewerten, zu analysieren, zu reflektieren, auf was will der Kunde eigentlich. Ja, dort werde ich viel, viel mehr Rollen haben, während auf der anderen Seite, glaube ich, im produzierenden Bereich viele, viele Rollen verschwinden werden. Vielleicht noch eine Sache dazu.
Jede, das ist hochspannend.
Mir sagen heute schon, also Agenturleadership, so, Timo, ich stelle in dem Bereich keine Juniors mehr ein. Ja, wo man sich auch fragen kann, ist das sehr kurzfristig gedacht, weil wenn ich keinen Junior einstelle, dann wird da auch kein Senior draus. Aber natürlich, es ist dann so, hey, die Qualität von einem Junior, die bekomme ich auch schon von ChatGPT. Ja, und ChatGPT kostet mich vielleicht pro Lizenz 20 oder 25 Euro im Monat. Das heißt, wir sehen auch dort schon die Implikationen heute. Und again, wir hatten es ja gerade, du hast mich ja gerade in der vorherigen Frage gefragt, merken es die Agenturen schon heute? Und für mich ist die Antwort ganz klar, ja.
Wow. Hypothese 4. Produktisierung von Dienstleistungen.
Die Frage ist natürlich, wo positioniere ich mich in Zukunft als Agentur? Ja, und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ein Weg, den wir gerade sehen, wo einige einschlagen, ist, ich fange an, Dienstleistungen, die heute primär von Menschenhand gemacht werden, ja, natürlich auch mit Werkzeugen wie dem Photoshop, Adobe Premiere und so weiter, aber primär von Menschenhand gemachte Dienstleistungen, die gieße ich im Prinzip in eine Softwarelösung, umgesetzt mit AI-Modellen. Gibt es Agenturen wie Mutabor zum Beispiel, die Mutabor AI auf den Markt gebracht haben, kurz vereinfacht, da geht es im Prinzip darum, ich feintune ein Bildmodell, ja, zum Beispiel ein Open-Source-Modell wie Stable Diffusion, konkret auf die Stilistik von dem Brand-Style-Guide von einem bestimmten Kunden von der Marke, ja. Mit der These, danach kann ich On-Brand-Assets am Fließband produzieren, ja, ohne jetzt selber irgendwie der größte Experte in dem Bereich zu sein. Und das ist natürlich ein spannendes Feld, weil dadurch baue ich zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten auf, im Sinne von, ich vertreibe zum Beispiel Softwarelizenzen an meine Kunden. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein brutaler kultureller Wandel, weil, das weißt du besser wie ich, Agenturen sind sehr menschengetriebene Businesses. Ja, das sind keine Software-Businesses, wie ihr es zum Beispiel auch seid. Und was wir deswegen auch sehen, ist, dass viele sich auf den Weg machen, quasi Software zu bauen, ja, aber das andere Kulturen und andere Strukturen bedarf und daher gründen auch, ja, Agenturen wie Serviceplan zum Beispiel oder auch Jung von Matt die eigene AI-Units aufbauen, auf der grünen Wiese neue Units auf, wo natürlich dann, ja, andere Strukturen gelten, andere Geschäftsmodelle gelten und ich glaube natürlich schon auch so ein bisschen Hoffnung da ist, da verdiene ich dann so viel Geld mit dem Software-Business, was mir, sag ich mal, dann in der alten Welt, in der klassischen Agenturwelt, wegbricht.
Sag mal, Serviceplan, ja, ist ja auch ein wahrscheinlich der Player, ja. Platzhirs, auch jemand, der große Etats natürlich bewegen kann. Was genau machen die jetzt gerade? Die gehen raus, oder wie?
Ja, die gehen in der Hinsicht raus, dass sie, ich glaube, in München ist der erste Standort und der zweite im Silicon Valley, KI-Labs gründen. Und also die Frage ist, warum passiert das, ja? Und mir hat eine Agenturgeschäftsführerin so ein bisschen gesagt, warum sie glaubt, dass es passiert, ja, ist, weil ich habe natürlich in meiner bestehenden Unit, ich habe so viele Herausforderungen jetzt gleichzeitig, ich habe so viel Ballast an Bord, ich habe langfristige Kundenverträge, ich habe vielleicht Rollen, die nicht mehr so relevant sind, heute schon oder in 12, 24 Monaten, ja. Mache ich die Transformation oder baue ich halt parallel auf der grünen Wiese Neugeschäft auf? Und ein bisschen überspitzt formuliert, in 5 Jahren mache ich dann den alten Laden dicht und habe den quasi durch meine neue Unit ersetzt, muss man glaube ich sagen. Ob es so kommen wird, let's see, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch intern so ein bisschen die Hoffnung ist, die man dahinter setzt, warum man auf der grünen Wiese anfängt, neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
Dazu mal eine Frage, ne? Du hattest gerade gesagt, Rollen, die in 12 oder 24 Monaten aus einer Expertensicht wahrscheinlich obsolet sind in dem Berufsfeld, in den Berufsfeldern. Kannst du uns da mal 2, 3 aus deiner Sicht nennen, wo du denkst, dass sie komplett ersetzt werden oder weitgehend ersetzt sind?
Ja, wenn wir jetzt mal in dem Bereich bleiben, sind es natürlich schon viele produzierende Rollen. Ja, und was sind es? Also wirklich content-produzierende Rollen. Ja, du hast vorhin auch gesagt, noch ein Beispiel mit der Person, die Sprechspuren einspricht. Ja. Oder auch Dinge wie Copywriting, Copywriter, ja, oder auch Graphic Design. Ja, das sind, glaube ich, 3 gute Beispiele, weil das sind einfach Bereiche, wo, und ich verstehe natürlich auch, dass es ein hochemotionales Thema ist für Menschen, die in diesen Rollen sind, weil die haben über Jahre Know-how aufgebaut. Ja, ich habe 0 Ahnung von Photoshop und habe keine Chance, da auch in irgendeiner Form in Konkurrenz zu treten, weil sie es über Jahre gelernt haben und absolute Experten und Expertinnen in dem Bereich sind. Das Problem ist, viele Dinge, die ich heute mit Photoshop machen kann, die kann ich in einem Midjourney jetzt auch tun, ja. Nur ist da der Einstieg so viel einfacher und quasi demokratisiert, ja, dass es mir viel, viel leichter fällt, dort die gleichen Sachen umzusetzen. Und vielleicht auch sogar noch mehr umzusetzen, was ich in Photoshop gar nicht tun kann. Das heißt, da fallen Barrieren ein im Sinne von Know-how, was ich mir über Jahre vielleicht aufgebaut habe, ist auf dem Arbeitsmarkt auf einmal nichts mehr wert. Und das ist ein toughes Thema. Und da ist natürlich auch die Herausforderung in der Branche, diese Rollen in Rollen zu transformieren, wo viel Bedarf da ist. Ja, ich denke gerade an Rollen wie Art Director zum Beispiel, wo es in Zukunft, glaube ich, viel, viel mehr geben wird, weil das werden die Rollen sein, die die KI-Agenten in Zukunft zumindest in der Branche steuern werden.
Weil es um Geschmack geht, um
Taste. Weil es um viel Geschmack geht. Ja, es geht darum, ich meine, so ein, ja, du generierst mit Midjourney jetzt 500 Bilder in 2 Minuten. Ja, dann sitzt du vor den 500 Bildern und da fehlt natürlich dann, glaube ich, oft in den Unternehmen die Kreativität und auch das Wissen, entscheiden zu können, was davon ist jetzt wirklich ein gutes Asset und was ist es nicht. Ja, und da kommt natürlich dann die Rolle von einem Art Director ins Spiel, der den Blick dafür hat, der das weiß, ja, der das mit der Zielgruppe und mit den Kundenvorstellungen reflektieren kann und der im Zweifel halt dann auch einem Tool wie Midjourney sagen kann, so, nee, das war's nicht, wir müssen mehr in die und die Richtung gehen. Ja, und für diese Rollen ist das auch ein extrem empowerndes Thema, weil die können jetzt viel, viel einfacher, auch ohne Support von einer anderen Person, ihre eigenen Ideen quasi in Produkte und in Visuals umsetzen. Ja, und teilweise in wenigen Sekunden oder Minuten.
Ich glaube, wo man so schlucken muss, finde ich, wenn man zuhört, weil es sehr einleuchtend ist, wie du es beschreibst natürlich und du die Erfahrung da auch mitbringst, aber ich finde so Erfahrungen und Experience, die man sich über Jahre erarbeitet hat, ne, dass die so gefressen wird von so einem Large Language Modell. Ich drücke das mal bewusst so drastisch aus, ne. Das ist schon krass, wenn man sich das so vorstellt. Aber auf der anderen Seite, es ist wahrscheinlich, und damit müssen wir auch umgehen, alle gemeinsam als Gesellschaft auch, das ist eben jetzt auch, wir werden es nicht aufhalten. Fakt, ja. Hypothese 5. Hyperpersonalisierung von Inhalten.
Ja, ich glaube, das ist auch eine mega, mega große Chance tatsächlich in dem Markt, weil Personalisierung von Inhalten ist nichts Neues. Ja? Aber KI macht es mir eben extrem einfach, auf einer komplett skalierten Ebene, also über hunderte oder tausende Kunden oder Reachouts hinweg, eine Personalisierung zu fahren. Ja.
Erklär mal kurz für jemanden, der nicht so tief im Thema
ist. Ja, wir können mal kurz ein Beispiel machen. Ein Beispiel, ja? Wir sagen, wir bauen jetzt irgendwie einen.
Ist wir bauen ein kleines. Der Klopp.
Das ist irgendein Klopp-Video. Lass uns das gleich machen, das okay, passt besser. Sorry. Ich gebe mal kurz ein Beispiel von irgendwie einem Marketing-Funnel oder so. Ja, let's genau, say, wir haben ein Kontaktformular auf unserer Website. Ja, wir sammeln ein paar, also irgendwie ein Lead oder sowas. Schreibt, hey, Timo, ich würde gern irgendwie mit dir sprechen. Ich kann mir vorstellen, die und die Services finde ich ganz spannend. Wir haben die und die Herausforderungen im AI-Bereich und so weiter. Und dann kommt die Anfrage rein, ja, die landet irgendwo im HubSpot CRM oder Salesforce CRM oder sonst wo. Und dann kann ich die erstmal händisch angucken oder ich schicke die halt erstmal zu einem Sprachmodell. Ja, und lasse mir diese Anfrage angucken, ziehe mir vielleicht noch irgendwie von LinkedIn oder von der Unternehmenswebsite des Kunden automatisch noch ein paar Informationen rein, damit ich zusätzlichen Kontext zu der Person bekomme, ja. Und dann gehe ich her und schicke die Anfrage, geballt mit den zusätzlichen Informationen, erstmal zu einem Sprachmodell wie einem GPT-4 Turbo zum Beispiel, ja, eins der aktuell oder das beste Modell gerade. Und lasse mir dann daraus erstmal eine schön formulierte E-Mail formulieren, ja, die genau darauf eingesagt, hey Bodo, cool, dass du Interesse hast. Ich habe gesehen, du warst letzte Woche auch auf der AI-Konferenz XYZ, das weiß ich, weil ich das LinkedIn-Profil zum Beispiel gescraped habe. Und schreibt dann schon mal eine komplett personalisierte Nachricht, ja, beziehungsweise das AI-Modell schreibt die. Und dann kann ich aber eigentlich auch noch hergehen und sagen, das Ganze könnte ich jetzt auch noch in ein Video packen. Ja, HeyChan ist zum Beispiel eine Lösung. Könnten wir jetzt von mir oder von dir einen Avatar antrainieren, der sieht dann ungefähr so aus wie ich oder du. Und diesem Avatar könnten wir dann auch im Rahmen von dieser Marketing-Automation-Journey den Text füttern. Ja, und dann bekommt die Person nicht nur eine E-Mail, sondern die bekommt noch ein personalisiertes Video dann auf ihr Smartphone via E-Mail, wo du dann zum Beispiel sagst, ja, hey, lieber Kunde, danke für dein Interesse. Und in dem Video wird quasi der Text runtergesprochen. Und das ist halt eine komplett end-zu-end durchpersonalisierte und vor allem auch automatisierte Journey. Und das kann ich natürlich dann hochskalieren, auch auf beliebig viele Anfragen. Da stehen natürlich ein paar Kosten dahinter. Aber ja, das kann ich on scale heute umsetzen. Und das ist, glaube ich, eine mega, mega Chance, weil bessere Personalisierung führt am Ende hoffentlich auch zu mehr Konvertierung für die Marken wiederum.
Absolut, spannend. Sag mal kurz, du sagtest aber, das ist noch teuer, oder kann man das, also wir werden nachher eh noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Timo wird uns sagen mal die Top 5 Tools einfach kurz runterrattern, ne, die er so sieht.
Wenn wir von skalierten Use Cases reden, ja, ihr glaube ich habt 12.000 Kunden, ja, dann sagst du, Timo, ich möchte jetzt so einen Use Case über 12.000 Kunden ausrollen, ja, das heißt, ich habe vielleicht Dutzende Nachrichten am Tag, da gehen extrem viele Anfragen an diese Sprachmodelle. Und wenn ich jetzt ein bisschen in ChatGPT hin und her chatte, dann merke ich das gar nicht, weil da zahle ich im Monat eine fixe Gebühr, die ich bezahle. Aber wenn ich quasi so Marketing-Automations-Journeys baue, ja, dann bezahle ich bei den allermeisten AI-Modellen und auch bei den allermeisten AI-Tools nach Nutzung, also Usage-Based Pricing. Ja. Und je mehr ich nutze, desto mehr bezahle ich auch. Ich habe oft Credit-Systeme. Ja. Ich kaufe mir 500 Credits und für 500 Credits bekomme ich, sagen wir mal, zum Beispiel 200 Minuten Audiospur. Und woher kommt es? Diese AI-Companies, die meisten verdienen heute noch kein Geld, die haben extreme Kosten, weil die im Hintergrund richtig krass in Infrastruktur investieren. Deswegen ist auch der Aktienkurs von Nvidia so hochgeschossen. Ja, die kaufen alle Grafikkarten wie verrückt. Und das ist teuer, ja, das verbraucht viel Energie. Das verbraucht natürlich Grafikkarten, die ich brauche und die ich kaufen muss. Und dadurch kostet so eine Anfrage viel, viel mehr Geld, wie zum Beispiel jetzt eine simple Google-Suche. Ja, und das führt dazu, dass die Lösungen, wenn man sie wirklich skaliert, über tausende Use Cases ausrollt, dann doch manchmal recht kostspielig werden.
Noch?
Ja, definitiv noch. Ich meine, die Challenge, die gerade da ist, natürlich auch beflügelt durch den Hype, ist, dass halt alle rein investieren, alle bauen Datencenter auf, alle bauen die Kapazitäten auf, um auch die ganzen Kundenanfragen abdecken zu können, ja. Und die gute Nachricht in der Hinsicht ist, dass wir riesen Fortschritte machen, was Effizienz zum Beispiel angeht, was wir auch nach und nach Fortschritte machen, was Energieversorgung und so weiter angeht. Aber ja, ich glaube, über die nächsten Monate und vielleicht auch noch 1 bis 2 Jahre, glaube ich nicht, dass wir einen krassen Preiseinsturz sehen, aber danach wird es, glaube ich, sehr, sehr stark einbrechen.
Also jede Hypothese finde ich spannend. Nächste Hypothese, Wichtigkeit des Markenaufbaus. Kenne ich noch von ganz früher, hört man ja häufig, aber das scheint jetzt ja nochmal einen anderen Aspekt mitzubringen.
Absolut, ich meine, klar, niemand wird sagen, hey, das Thema war noch nicht wichtig, ja. Es wird auch wenig überraschend sein, ja, aber allein, was sie dieses Jahr schon wieder für Beispiele hatten, Joe Biden macht Fake-Robocalls im Wahlkampf mit seiner Stimme, ja. Nacktbilder von Taylor, also Fake-Nacktbilder von Taylor Swift, die Wahnsinn, sich innerhalb von Minuten, oder? Auf Social Media, ja, verbreiten, ja, tatsächlich.
Und ist ja auch eine Gefahr.
Brutal, weil es ist so einfach. Wir könnten jetzt hier live in diesem Raum innerhalb von 3 Minuten deine Stimme klonen. Ich brauche nur noch deine Telefonnummer irgendwo her. Ja, das bekomme ich auch her. Kann ich mir im Zweifel irgendwo kaufen. Oder die Telefonnummer eher von deiner Familie, müsste ich sagen. Gibt es einen Fake-Anruf? Ja, irgendwie hat einen Unfall oder sowas. Braucht dringend Geld. Bitte hier und hier PayPal hinschicken. Aber halt in deiner Tonalität, in deiner Stimme. Und da denkt in so einem Panikmoment erstmal niemand dran. Könnte das Fake sein? Es ist brutal gefährlich, ja. Vor allem, weil es so einfach ist einfach. Ja. Es ist so super einfach, diese Cases zu machen.
Was heißt denn das für dieses ganze Bankthema und so? Ne? Da wird ja auch viel noch über Spracherkennung, geht doch da, oder?
Kannst du in die Tonne kloppen im Sinne von, also die Verifizierungsprozesse, die zum Beispiel, ja, über Voice, über Audio gehen, die sind nichts mehr wert. Weil ja, das ist, auch es kostet ja auch nichts, deine Stimme zu klonen. Das kostet bei 11 Labs vielleicht ein paar Cent, ja. Von daher, da sind wir, also OpenAI zum Beispiel hat seine Voice Engine auch noch nicht veröffentlicht, genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, weil was die eigentlich sagen ist, hey, unsere reale Welt ist noch gar nicht vorbereitet drauf, dass wir diese Dinge on scale ausrollen. Ja.
Genau, zurück zum Markenaufbau.
Ja? Zurück zum Markenaufbau, ja, ich meine, zu was führt das alles? Ja, ich glaube, manche würden sagen, das sind wir doch eh schon, aber ich glaube, wir sind final an dem Punkt angekommen, don't trust anything society, ja. Auch wenn mich Leute fragen, ja, ich sage auch, hey, was auf Social Media siehst oder irgendwo im Internet, wenn du die Quellen nicht zu 100% verifizieren kannst, im Zweifel erstmal nicht glauben, im Zweifel davon ausgehen, das ist fake, auch zu Eigenschutz. Und der Edelmann Trust Barometer im letzten Jahr, das war im Juli, der hat schon gesagt, dass im Vergleich zum Vorjahr 7 von 10 Konsumenten gesagt haben, hey, Trust in Marken ist mir wichtiger. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das, also es war Juli 2023, ja, da wussten viele noch gar nicht, wie breit ausgerollt dieses AI-Thema eigentlich schon ist und die waren noch gar nicht so viel mit AI-Content reflektiert. Deswegen, ich glaube, wenn diese Umfrage dieses Jahr wieder rauskommt, ja, im Juli, wird es nochmal ein viel, viel größerer Aspekt sein. Auch Merriam-Webster zum Beispiel hat das Wort authentisch zu einem der Worte des Jahres für letztes Jahr gemacht. Weil ich glaube ganz, ganz stark daran, dass in diesen Zeiten, wo auch natürlich der soziale Kit verloren geht, der gesellschaftliche Kit, weil wir irgendwie nichts mehr vertrauen in der digitalen Welt und die nimmt natürlich einfach heutzutage einen großen Raum bei uns allen ein, da werden wir uns sehnen nach irgendwie echten Erlebnissen, vielleicht auch physischen Erlebnissen, aber natürlich vor allem auch nach emotionaler Bindung, nach Authentizität und nach Trust. Ja, weil ich brauche Dinge, denen ich vertrauen kann im Leben und das ist eine mega Chance natürlich, auch Markenaufbau zu betreiben. Weil ich im Zweifel auch damit dann wieder besser konvertieren kann, als es andere tun, die das nicht machen.
ich muss da nochmal kurz rein, ne? Zwei Dinge, die mich extrem interessieren. Wie schaust du ganz persönlich drauf? Macht dir das auch Angst?
Klar, ich bin ein bisschen ein Extremfall im Sinne von, ich meine, wir sind ja damals einer der ersten in dieses Thema rein und sind, glaube ich, auch immer noch die am weitesten vorne dran sind. Und daher bekommen wir die Dinge oft früh mit. Ja, zum Beispiel mein Co-Founder, der hat schon vor 1,5, 2 Jahren ein Codewort in seiner Familie eingeführt, wenn es um so heikle Themen geht, weil der schon damals gesagt hat, so, nee, Timo, das wird nicht mehr lang gut gehen. Das heißt, ich persönlich, weil ich so tief drin steck, mache mir jetzt für mich gesehen weniger Angst. Aber wo ich mir durchaus Angst mache, ist, dass wir gesellschaftlich und politisch entweder zu langsam oder falsch drauf reagieren, ja. Wie in Europa, hier wird wieder viel mehr über Regulation gesprochen, als wie können wir eigentlich Innovation fördern? Brauchen wir vielleicht auch Player, also AI-Startups, AI-Companies, die Modelle, die, sage ich mal, Weltklasse-Niveau haben, zur Verfügung stellen? Oder wollen wir wieder alle vom Silicon Valley abhängig sein, ja? Finden wir gesellschaftlich Antworten auf die Geschwindigkeit, was Umschulungen und so weiter von den betroffenen Rollen angeht? Da mache ich mir viel größere Sorgen, weil da habe ich das Gefühl, leider, dass wir in Europa auch die nächste Welle, und das ist vielleicht die wichtigste Welle, komplett verschlafen.
Ich meine, dieses politische Thema haben wir häufig, ne, in gerade bei Unternehmern, und es ist nie positiv aktuell. Wir gehen da nachher vielleicht auch nochmal rein. Ich glaube, Tendenz extrem klar. Jetzt wird ja momentan so Aleph Alpha absurd schon fast gehypt, ne? Und jeder lässt sich irgendwie dann und hängt sich an diese Sau. Du hattest mal ein Statement gemacht, dass du befürchtest, oder zumindest, ne, die Befürchtung im Raum steht, dass es ein zweites Wirecard werden könnte. Es ist ein hartes Statement, ich weiß, wir sind hier unter uns, ja. Aber es spricht ja schon Bände, ne? Also, weil wenn man den Markt, oder vielleicht skizziere noch mal ganz kurz, warum du, und ich glaube es auch nicht, ja, dass die in dem Markt überhaupt eine Chance haben.
Ja, um es vielleicht zu beschreiben, was ich damit auch gemeint habe, nicht im Sinne von irgendwelchen Betrugsthemen, die ja bei Wirecard der Fall haben, sondern eher, was du eigentlich beschrieben hast, im Sinne von diese extreme Hoffnung und der extreme Hype, der bei Wirecard da war, ja, der auch viele dazu bewegt hat, da rein zu investieren. Die Politik hat sich dahinter geklemmt. Und ich glaube, was Ähnliches sehen wir jetzt gerade auch mit Aleph Alpha. Und am Ende, also das mal vielleicht das große Framing zu setzen, ja, was du gerade gefragt hast. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir konkurrenzfähige Modelle hier aus Europa heraus haben, weil wir haben andere Werte, wir haben andere Regularien, wir sind eine andere Gesellschaft als im Silicon Valley. Ja, das ist nicht wirklich repräsentativ für uns. Das heißt, die Incentives sind, glaube ich, komplett da, dass wir hier lokal aus Deutschland heraus oder aus Europa heraus mit Mistral zum Beispiel aus Paris geile konkurrenzfähige Modelle haben, ja, die auch einfach zu uns passen hier, wie wir als Bürger der EU sind und auch als Unternehmen. Und jetzt, wenn man sich Aleph Alpha anguckt, ja, und vergleicht, wie die Adoption ist im Vergleich zu den Modellen von OpenAI oder auch den Modellen von Google oder auch der Adaption von OpenAI zum Beispiel über Microsoft Azure, dann sehe ich da fast nichts ausgerollt bei Unternehmen. Ja, ein paar Unternehmen machen Feintunings zusammen mit Aleph Alpha von AI-Modellen für ganz bestimmte Use Cases. Aber das ist nicht dieser große Rollout in der Breite, ja, wo ich die komplette Belegschaften quasi auf Chatbots wie ChatGPT Enterprise oder Microsoft Copilot onboarde und wo der größte Teil auch der Wertschöpfung stattfindet. Und das ist ein Riesenproblem, vielleicht ein ähnliches Thema, was, glaube ich, aber damit reinspielt. Ich meine, wie oft haben wir die Story schon gehört, dass wir hier geile Forschung betreiben in Deutschland, in Europa, aber es nicht kommerzialisieren? Das Gleiche passiert ja auch wieder. Ja, Stable Diffusion zum Beispiel, eins der führenden Bildmodelle, hat seine Ursprünge an der LMU in München, ja, unter anderem. Und kommerzialisiert wird es aber natürlich nicht in Deutschland. Ja, die extrem guten KI-Forscher aus Deutschland, aus der EU raus, die meisten finden den Weg ins Silicon Valley, verdienen dort hunderttausende Dollar. Ja, das bekommen sie hier niemals, wenn sie bei Daimler oder sonst wo als KI-Experten anstellen. Entsprechend gehen auch alle darüber.
Nenn mal eine Größe. Was verdienen die? 600.000, 700.000, 800.000?
Ja, easy. Als Angestellte, ja. Auch, also die gerade führende Rollen bei OpenAI, die verdienen schnell 1,52 Millionen. Das ist Wahnsinn. Klar, natürlich auch immer in Kombination mit Cash und Stock-Komponenten, aber das sind ganz andere Dimensionen, als ich hier in meinem 35-Stunden-Tarifvertrag verdienen kann, ja. Und das heißt, die Talente verlassen uns, ja. Die Forschung, die ist hier, aber kommerzialisiert wird es wie immer woanders. Und wir haben halt auch einfach nicht das notwendige Geld hier, um diese großen Firmen aufzubauen. Ja, in Amerika investieren neben den VCs auch die Big Tech Unternehmen wie Google, Microsoft, Nvidia, Amazon in diese ganzen AI Companies, weil nur die Big Tech Companies haben überhaupt ausreichend Kapital, um diese anderen Unternehmen, Startups und so weiter aufzubauen. Und da haben wir ja nichts Vergleichbares hier in Europa. Also keine anderen Unternehmen, die kleinere Unternehmen hier unterstützen könnten mit Milliardensummen an Kapital. Und das macht's tough, ja.
Das macht's absolut tough. Trotzdem, die Franzosen machen's, also unsere französischen Nachbarn machen ja mit Mistral und den ein oder anderen Companies ja doch zum wahrscheinlich mehr Wind als wir in Deutschland, ne? Was machen die besser? Was machen die anders?
Ich find's mega, was in Paris passiert. Ja, da gucke ich sehr neidisch auf unsere französischen Nachbarn, wie du gesagt hast.
Paris, mon amour.
Ja, und neben der geilen Stadt haben sie ja auch extrem, extrem gute AI-Companies. So, woher kommt das? Es ist vielschichtig und ich stecke jetzt nicht super tief in dem Ökosystem drin, ja, von daher ein bisschen Outside-In-Perspektive. Das erste ist, sie haben auch extrem gute Unis, ja, die sich mit dem Thema dort beschäftigen. Kommend von den Unis sind dort schon seit Jahrzehnten auch viele Experten in dem Bereich. Das heißt, auch große Firmen wie Google und Meta haben dort AI-Labs angesiedelt. Ja? Also tatsächlich, also wirklich Researcher, die bei Meta angestellt sind, sitzen auch in Paris und machen dort AI-Forschung. Das heißt, ich habe erstmal lokale Talente. Und viele Talente, die dann ja zum Beispiel sag mal, Meta verlassen oder Google dort verlassen, die gründen dann eigene Unternehmen und gründen die vielleicht auch in Paris, weil das Ökosystem halt da schon da ist und drumherum auch Investoren und Gelder aufgebaut wurden, extrem viel Unterstützung auch vom französischen Staat kommt. Und das heißt, die haben es tatsächlich geschafft, wie eigentlich in Europa nur vergleichbar mit London und in der EU, glaube ich, unvergleichbar mit irgendjemand anders, ein kleines florierendes Ökosystem aufzubauen. Und da mit Mistral, du hast genannt, das ist eigentlich das beste Beispiel, dort haben wir jetzt wirklich ein Modell, was zumindest, würde ich mal sagen, in den Top 10 in der Top 10 von der Performance her gesehen der Welt unterwegs ist. Ja, von den Open-Source-Modellen würde ich sogar sagen Top 3 oder mindestens mal Top 5 der Modelle hier raus aus Paris. Und vielleicht mal ein Beispiel zu machen, warum ist das auch so wichtig? Ja, Mistral trainiert seine Modelle quasi mit der gleichen Wichtigkeit immer direkt auf 5 Sprachen. Ja, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch. Klar, weil in der EU, wir haben nicht wie in Amerika eine Sprache, die wir alle primär sprechen, sondern wir sind hier sehr multilingual unterwegs. Und ein Mistral berücksichtigt das eben viel, viel mehr, als es ein OpenAI aus dem Silicon Valley heraus tut. Und auch andere Companies, wie zum Beispiel Hugging Face, haben dort ein großes Office aus dem KI-Bereich, ja. Das heißt, was KI angeht, können wir uns, glaube ich, sehr, sehr viel abgucken, was in Frankreich und allen voran in Paris passiert.
Nummer 7. Bedeutungszunahme von Geschmack und Ästhetik. Hypothese.
KI oder die aktuelle KI-Welle, auch viele Studien, die das bestätigen, die helfen, sage ich mal, einem schlechten Copywriter viel mehr, ein guter Copywriter zu werden, als einem guten Copywriter, ein sehr guter Copywriter zu werden. Den Effekt nennt man auch Skill-Leveler, ja, weil er das Skill-Level eher angleicht. Was heißt es aber auch? Wir werden viel weniger schlechten Content sehen, sondern es wird alles erstmal auf ein gutes Niveau angehoben. Ja, das heißt, ich habe eine extrem breite Masse an Durchschnittscontent. So. Als Marke will ich aber ja nicht Durchschnitt sein. Ich will ja rausstechen. Ich muss ja rausstechen. Ich will ja Sachen verkaufen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance auch für Agenturen, weil dort werden auch Kreativköpfe bezahlt werden. Ja, und das muss ich dann halt auch im Geschäftsmodell wiederfinden, dass ich entsprechend bezahlt werde. Für die, die es schaffen, die Marken aus diesem KI-Sumpf an, sage ich mal, einigermaßen gutem Content rausstechen zu lassen. Was meine ich damit? Auch der Scott Belsky von Adobe hat das ganz gut gesagt, der auch meinte, Taste wird wichtiger als Skills. Warum ist das so? Ja, weil die Idee, die ich habe, da brauche ich nicht mehr super viele Skills, um die Idee dann umzusetzen. Ja, aber den Geschmack zu haben, auf die Idee zu kommen oder auf die Ideen zu kommen und dann auszuwählen, was ist jetzt denn wirklich der richtige Ansatz? Ja, und wie soll das Ganze aussehen? Wie stelle ich mir das vor? Da liegt dann am Ende die eigentliche Würze. Und da sind natürlich Agenturen besser positioniert als die Marketingteams und den Unternehmen, weil dort fehlt es oft an Kreativität.
Was ja ein guter Übergang ist zur Hypothese 8, Einführung flexibler Vergütungsmodelle.
Ja, ich will jetzt wenig überraschend sein für dich und auch für die Zuhörer. Zeit gegen Geld abzurechnen ist einfach vorbei. Ja, Zeit gegen Geld, das funktioniert nicht mehr. Das Modell mochte auch, glaube ich, noch niemand so richtig, zumindest nicht auf Agenturseite. Den Einkauf auf der anderen Seite, den freut es gerade. Weil der sagt natürlich, wieso sollten wir davon weggehen? Du wirst jetzt jedes Jahr 10% effizienter.
Schneller,
das heißt, ich spare mir erstmal jedes Jahr 10% Budget. Ja, aber für die Agenturen ist es kein tragbares Modell mehr. Und manche Agenturen haben sich auf den Weg gemacht, wie ein KNSK zum Beispiel, die gesagt haben, hey, Zeit gegen Geld ist tot, wir stellen um auf Produkte. Ja? Also Serviceprodukte, die du bei uns kaufen kannst. Und ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Ich kann sagen, ich führe performance-basierte Vergütungen ein. Ich gehe komplett auf Abonnement-Modelle. Ja, machen viele kleinere Teams oder Freelancer gerade. Ich baue Software auf und verkaufe Software-Lizenzen. Ja. Ich glaube, am Ende ist es gar nicht so wichtig, welches Modell ich stattdessen gehe. Weil alles ist besser, wie Zeit gegen Geld abzurechnen. Heute schon und vor allem, wenn man jetzt irgendwie 12, 24 Monate nach vorne blickt. Und es ist ein abartig schwerer Weg für die Agenturen, da rauszukommen. Ja, weil die Incentives gerade eben so gestrickt sind, dass der Einkauf halt eigentlich gar nicht unbedingt von diesem Modell weggehen möchte. Und das heißt, sich da jetzt auf den Weg zu machen, um diese schwierige und lange Transformation anzugehen, ist, glaube ich, überlebenswichtig für viele Agenturen da draußen.
Stichwort überlebenswichtig. Du hattest heute im Vortrag ja auch gesagt, du gehst davon aus, dass 30% der Agenturen im Dachraum diese Transformation wahrscheinlich so nicht hinkriegen. Ne?
Ja, ich glaube, die Breite der Transformation ist einfach zu krass. Weißt du, es ist nicht irgendwie eine Frontalseite, sondern ich habe in Zeiten von sinkenden Budgets, habe ich Kunden, die mir auch noch gleichzeitig Druck machen. Mein Vergütungsmodell bricht mir weg. Ich habe intern zu investieren in Schulungen, AI-Tools und so weiter. Bin da auch noch distracted. Ich habe irgendwie mir die Frage zu stellen, welche Rollen brauche ich in Zukunft, welche brauche ich nicht, welche Mitarbeiter schule ich um, welche vielleicht auch nicht, ja. Das heißt, ich baue vielleicht Softwaregeschäft parallel auf, ich gründe eigene Labs aus, ja. Ich habe so viele Themen gleichzeitig, die ich umzusetzen habe, in einer Situation, wo viele Agenturen eh schon gekämpft haben. Und da glaube ich nicht, dass am Ende ja alle die Transformation hinbekommen werden. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich gehe davon aus, dass es ungefähr ein Drittel nicht schaffen wird, wenn wir jetzt vielleicht über die nächsten 3 Jahre blicken. Aber da liege ich natürlich auch gerne falsch.
Hoffentlich. Ich meine, was hier, glaube ich, wieder auch, was ich krass finde, wenn man darüber nachdenkt, die Politik pennt sich halt mal wieder in ihrem grünen, schwarz, gelb, roten Sumpf ein runter. Ne?
Es ist halt auch kein, ich habe das Gefühl, es ist gar kein Verständnis da und damit natürlich auch kein Verständnis für die Wichtigkeit, was da gerade für eine Transformation passiert. Ja, die Agenturbranche, die ist jetzt in der Gesamtwirtschaft gesehen eine sehr, sehr kleine, hat jetzt nicht die größte Relevanz. Aber dort sehen wir halt, glaube ich, in einem kleinen Maße, wie sich diese Disruption aber in den nächsten Monaten und Jahren über viele, viele Branchen verteilen wird. Ja, Marketing ist einfach der Bereich gerade, wo wir jetzt die Technologie einfach als allererstes eingeschlagen ist, im Positiven wie Negativen, wo wir die meisten Use Cases sehen. Und da könnte man jetzt ja eigentlich Schlüsse draus ziehen und Schlüsse draus lernen und entsprechend auch politisch agieren. Und da habe ich das Gefühl, passiert leider wie so oft in Deutschland gar nichts.
Du hattest ja auch eine Studie von McKinsey gezeigt, ne? Und da ist ja auch nochmal deutlich geworden, ne? Dass Marketing Sales jetzt so die, ich nenne es mal die Speerspitze, wo die Welle als erstes drauf trifft, aber dahinter trifft es praktisch alle Branchen, ne?
Ja, vor allem halt was bisschen Neues. Ja, wir dachten ja immer, KI wird erstmal alles in Roboter und Fabriken und so weiter. Da passiert es ja auch. Aber jetzt die frontale Breitseite ist spannenderweise in Bereichen, wo wir lang dachten, die Menschen sind unschlagbar. Nämlich Bereichen, wo es um Kreativität zum Beispiel geht. Ja, das heißt, jetzt trifft es ausnahmsweise mal die White-Collar-Worker, die Knowledge-Worker, die in den Büros sitzen, die am Laptop sitzen. Und dort verbreitet sich das natürlich auch viel schneller als in der physischen Welt, wo ich Roboter zu bauen habe. Ja. Das heißt, die Geschwindigkeit, die wir gerade sehen, ist natürlich auch viel, viel krasser als alles, was wir zu Zeiten der industriellen Revolution gesehen haben. Und das macht es natürlich noch viel schwieriger, vor allem auch, weil durch die krasse Geschwindigkeit, durch die Qualitätssprünge zum Beispiel, die wir sehen, ja, verändert sich auch so alle halbes Jahr der gesamte Markt, ja, und da langfristig zu planen, ist auch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Auch mein Service-Portfolio, was ich anbiete, hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren und 3 Monaten, glaube ich, zum 8. Mal auf den Kopf gestellt.
Zum Glück gibt es Menschen wie dich, die sich dem täglich auch annehmen. Ich glaube, ne, wichtig, du hast gerade gesagt, volle Breitseite für Agenturen. Ich will gar keine Schleichwerbung machen, ne, aber ich glaube, alle, die in so einem Transformationsprozess drinstecken oder den sehen, ich kann es nur wärmstens ans Herz legen, da mal mit Timo und seiner Firma in Kontakt zu treten. Wir sind natürlich da auch vorne dran und helfen, ja. Aber es kommt von vielen Fronten, ja, das muss man sehen. Es ist auf jeden Fall, du hast vorhin, ich glaube, ja, Insights aus dem Schützengraben genannt, nennen wir es mehr Frontenkrieg, verzeiht mir die Terminologie, aber das trifft es ja ganz gut für viele, ja. Nummer 9, soziale und gesellschaftliche Herausforderungen.
Ich meine, wir waren beide nicht dabei bei so Zeiten der industriellen Revolution, aber wir wissen, das war eine sehr, sehr blutige Zeit, ja, Fabriken abgebrannt, viele Menschen hat es hart getroffen, es waren roughe Arbeitsbedingungen. Das Schlimmste war eigentlich die Phase während der Transformation. Ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass wir, wenn wir so weiterschlittern, vielleicht in ähnliche Dimensionen kommen werden. Ja, aber was wir heute schon sehen, ist extreme Jobtransformation. Ja, again, nicht unbedingt, dass wir in 10 Jahren weniger Jobs haben als heute, das glaube ich überhaupt nicht. Aber die Veränderung einfach der Jobs, die Umschulungen, die notwendig sind, die sind einfach extrem krass. Wir haben viele Geschäftsmodelle, die komplett wegbrechen. Ja, alle Content-Publisher, die fangen alle an zu klagen. Die New York Times klagt, aber auch kleinere Artists, Comedians, Musiker und so weiter. Die klagen alle.
Du hattest das vorhin, finde ich, toll erklärt, ne? den Zuhörerinnen und Zuhörern in deinem Vortrag. Nimm mal dieses Beispiel Financial Times oder New York Times. Ne? Was passiert eigentlich gerade?
Ja, nehmen wir mal irgendwie ein Tool wie Perplexity zum Beispiel. Ja, kann ich sowieso sehr empfehlen. Kommen wir nachher auch noch kurz drauf mit Perplexity. Wenn ihr dort eine Frage eingebt, dann macht Perplexity erstmal eine Websuche und gibt euch zum Beispiel, wir haben vorhin ausprobiert, irgendwann ein Apfelkuchenrezept zu geben, ja. Und dann bekomme ich halt 15 Quellen zu Apfelkuchenrezepten und bekomme daraus eine konsolidierte Antwort. So, wenn man den Perplexity-CEO fragt, in einem New York Times-Interview zum Beispiel, der sagt natürlich, ja, wir bringen den Publishern ja mega viel Traffic, weil wir verlinken ja und dann können die Leute draufklicken und können sich im Detail noch die Websites durchlesen. Und dann klicke ich drauf und dann generiere ich zum Beispiel ja einen Werbeerlös, ja. Aber wenn man mal ehrlich ist, die Wahrheit ist, wenn mir Perplexity ein Apfelkuchenrezept ausspuckt, dann habe ich ja keinen Grund mehr, auf eine von den 15 Websites zu klicken. Oder wenn ich irgendwie nach aktuellen News frage, ja, und eine Aggregation zu einem News-Ereignis bekomme, warum sollte ich noch in irgendeinen Artikel reinklicken und mir die Sachen durchlesen? Und wenn den Publishern die Klicks wegfallen, dann verdiene ich im Zweifel auch kein Geld mehr hinten raus, ja, weil ich habe keine Werbeeinnahmen mehr. Und diese krasse Aggregation, die zerstört einfach extrem viele Geschäftsmodelle. Lass uns vielleicht noch ein zweites nehmen. Mit Suno oder Udio kann ich heute Musik generieren. Ja, super simpel. Ist jetzt wahrscheinlich noch kein Welthit, aber ich würde sagen, so Malle-Schlagerniveau kriege ich schon super easy hin. Und was passiert in Suno? Ja, ich bezahle Suno vielleicht $5 und kann dann 100 Songs generieren. Kein Cent geht an irgendeinen Artist, kein Cent geht an irgendein Label, kein Cent geht an irgendeine GEMA oder sonst irgendwas. Ja? Und die Gewinne, die landen in den USA oder in irgendeinem Steuerparadies oder in Irland oder sonst wo. Ja? Das heißt, da fällt quasi in der Wertschöpfungskette, bleibt am Ende noch einer vielleicht übrig und das ist aktuell der Softwareanbieter, aber alle anderen verdienen keinen Cent mehr, wenn der Timo jetzt ein Musikstück vielleicht als Hintergrundmusik für diesen Podcast hier generiert. Schon eine krasse Entwicklung, oder?
Absolut krass, absolut krass. Du hast von, wenn wir über die Industrialisierung sprechen, wir sind ja, wie gesagt, keine Zeitzeugen, sondern wir ist natürlich jetzt angelesen, ne? Aber es hat ganz schön gebrannt. Es hat so ganz schön Armut, Unruhen geführt. Siehst du Ähnliches auf uns zukommen?
Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass es passiert, aber wir sehen zumindest Anzeichen davon. Ja, wir haben letztes Jahr zum Beispiel schon den ersten Streik gesehen, den ersten Arbeitskampf zu dem Thema, die Writers Guild of America in Hollywood. Die hat natürlich auch für bessere Arbeitsbedingungen und so weiter gestreikt, ja, mehr Bezahlung. Aber vor allem haben die sich auch dafür eingesetzt, den Einsatz von AI in ihrer Branche zu limitieren. Ja, oder auch Musik, ja. Es ist, glaube ich, erst 2-3 Wochen her, dass viele bekannte Musiker wie Katy Perry oder Billie Eilish eine Petition unterschrieben haben und sich gegen AI-Musik positioniert haben. Wir haben jetzt schon Tools wie Nightshade zum Beispiel. Dort werden Bilddaten vergiftet, damit die AI-Modelle quasi falsche Dinge lernen. Ja, wir haben an vielen Stellen schon krasse Jobverluste. Klarna hat gerade 700 Customer Service Agents ersetzt, mit einem GPT-4-basierten Customer-Service-Chatbot. Ja. Im Online-Freelancer-Markt, ja, da gibt's schon die ersten Studien dazu, weil der natürlich relativ transparent ist. Dort haben wir schon 5 Monate nach ChatGPT in Bereichen wie Writing und Editing von Texten einen Einbruch, zwar nur um 3%, was die Anzahl der Jobs angeht, aber schon um 10%, was die Earnings dieser Jobs angeht. Ja, das heißt, und das war 5 Monate nach ChatGPT, ja, da hatten wir gerade einen Monat lang GPT-4. Also waren noch echt in den Anfängen, würde ich sagen. Und das sind lauter so kleine Dinge, und noch ist, was wir davor diskutiert haben, ja, auch der Rechtsweg, die moralischen Fragen, die ethischen Fragen, die da alle dahinter stehen, wo wir, glaube ich, gerade überhaupt keine guten Antworten drauf haben. Und sobald diese Jobdisruption richtig losgeht, und again, es werden viele neue entstehen, aber wir müssen natürlich die Leute auch für die neuen Jobs enablen, die dann gebraucht werden, kann ich mir gut vorstellen, dass wir viele, viele Unruhen sehen Und ich hoffe, dass wir politisch und gesellschaftlich da frühzeitig Antworten finden, um nicht ähnliche Dinge zu erleben wie damals bei der industriellen Revolution.
Krass. Einleuchtend, aber natürlich, wow, ja, kein schönes Bild. 10. Verschmelzung von Mensch und Maschine.
Ich glaube, das ist es, wo auch das Jahr 2024 so ein bisschen, wenn wir im Rückblick dann drauf blicken, dafür bekannt sein wird, ja. Weil aktuell ist ja KI für viele noch ein Werkzeug. Ich gehe zu ChatGPT, ich stelle eine Frage, ich bekomme eine Antwort, ja. Ich gebe ein Produktkonzept in ChatGPT ein, ich bekomme Feedback dazu. Das ist so ein Co-Pilot-Modus. Und das ist cool, aber ich glaube, da geht noch mehr, ja. Ich glaube, dieses Jahr werden wir viel, viel mehr KI-Agenten sehen. Wir werden neue AI-Modelle sehen wie GPT-5, die, sage ich mal, von Natur aus schon ganz stark als KI-Agenten fungieren werden. Und das heißt, was wird passieren? Was wird zur Normalität werden, dass wir Teams haben, wo fünf Menschen zum Beispiel, und diese fünf Menschen, die orchestrieren aber ein Team von 200 KI-Agenten. Ja, diese KI-Agenten haben ganz klare Rollen, ganz klare Aufgabengebiete. Diese KI-Agenten, die können auch langsames Denken machen. Ja, vielleicht hat jemand das Buch Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman gelesen, ja. Aktuell macht ChatGPT ja nur Thinking Fast. Ich gebe eine Antwort ein und bekomme dann quasi direkt die Frage ein und bekomme die Antwort ausgespuckt. Thinking Slow heißt, dass ich zum Beispiel auch so einem AI-Modell für irgendeinen Research Report 12, 24 Stunden Zeit gebe, ja, wie auch einer Kollegin, die ich vielleicht habe, wenn sie die Aufgabe machen würde. Und nach 24 Stunden bekomme ich dann das Ergebnis zurückgespielt, ja. Das heißt, die werden auch dieses langsame Denken haben, viel besseres Reasoning, also dass zum Beispiel die KI-Modelle einen Plan aufstellen. Ja, also was mache ich jetzt alles für diesen Research Report? Und wenn sie merken, ich komme an der einen Stelle nicht mehr weiter, dann schlage ich einen anderen Weg ein. Ja, also auch eine viel höhere Autonomie werden wir sehen. Wir werden Proaktivität sehen. Aktuell gehe ich immer zu ChatGPT und frage ChatGPT Dinge. Ja, aber ChatGPT weiß irgendwann, dass ich jeden Monat zum Beispiel einen Social Media Report ausgeben lasse und mir daraus Learnings zusammenfassen lasse. Ja? Warum passiert sowas nicht schon proaktiv, wenn ich ChatGPT auch den Zugriff auf die ganzen Datenquellen und so weiter gebe? Das heißt, auch Proaktivität wird ein großes Thema werden. Und das ist am Ende, glaube ich, auch für viele Unternehmen, auch viel weiter gefasst als jetzt den Agenturmarkt, wird das wirklich große Ding dieser Dekade werden. Organisationen werden in 5 Jahren komplett anders aussehen. Sie werden die gleiche Wertschöpfung erzeugen oder auch viel mehr Wertschöpfung mit viel weniger Menschen, aber dafür eine riesen Truppe, Team, wie auch immer man es nennen möchte, an KI-Agenten, die von Menschen orchestriert werden und die im Prinzip ja als unsere Teammitglieder und im Rahmen unserer Prozesse, im Rahmen unserer Wertschöpfungskette Dinge für uns tun werden und mitarbeiten werden.
Jetzt muss uns natürlich noch deine 5 Top-Tools, ne? Also wir haben heute ja, also erstmal, ja, ich glaube, das muss man, wenn man das jetzt hört, muss es setzen lassen, wir haben das ja auch im Vorgespräch gesagt, ne? Man kann natürlich jetzt ein extrem dunkles Bild irgendwie zeichnen. Das ist ja immer so ein bisschen auch, was man sich drunter vorstellt. Oder auch eher ein positives sagen, okay, wir sind in einem Change-Prozess, Veränderung ist immer schwierig, aber ich glaube, wenn wir da durch sind als Gesellschaft, als Welt, dann wird es wahrscheinlich besser, ja? wenn wir vorsichtig sind und aufpassen und die richtigen Mechanismen gezogen werden. Jetzt werden wir ja auch täglich mit Hunderten von Apps, ja, die jeden Tag hochkommen, überflutet. Viele überfordert es, viele drehen sich dann auch um und wollen damit gar nichts zu tun haben, weil es too much ist. Ne? Du hast heute sehr eindrucksvoll, finde ich, nochmal für alle auch beschrieben, dass es im Endeffekt um 5 bis 7 Tools geht, ja, mit denen man sich beschäftigen sollte. Nenn die doch nochmal ganz kurz.
Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Use Case drauf an. Ja, ein Finance Guy braucht andere Sachen wie ein Marketer in einer Agentur. Aber vielleicht mal so die absoluten beiden Standard-Tools, das ist für mich ganz klar, als ich sage es mal multimodaler Arounder, ja, was für mich auch 24/7 Sparringspartner wurde für alles, was ich mache, im privaten wie im beruflichen. Ja, ich habe in der Regel oder im Durchschnitt 70 Chats pro Woche damit, ChatGPT. Ja, bestes AI-Modell, beste Produktfeatures auch. Es ist für mich eine ganz, ganz klare Antwort und auf gar keinen Fall in der kostenlosen Variante benutzen, weil A, ist es da viel dümmer und B, habt ihr dort viel, viel mehr Risiken, was IT-Sicherheit, Datenschutz, personenbezogene Daten und so weiter angeht. Investiert die 20 oder 25 Dollar als Individuum oder als Unternehmen da rein. Der Webcrawler von ChatGPT ist allerdings Murks. Das heißt, wenn ich irgendwie Live-Daten einbeziehen will, mag ich ChatGPT nicht so gern. Da würde ich allen empfehlen, Perplexity zu nutzen. Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt gehabt, Perplexity ist mein Google-Ersatz geworden. Ja, ich nutze es für alle Arten von Recherche. Es macht extrem gute Quellenarbeit. Ist auch super einfach, braucht keine großen Prompting-Strategien, kann man einfach nutzen. Bildgenerierung, ja. Auch da relativ klare Antwort, auch wenn es die langweilige Antwort ist, Midjourney, Midjourney, Midjourney. Ja, das sehen wir auch bei vielen Marketingteams und Agenturen, was sich, sage ich mal, neben dem Adobe als wirklich Standard-Tool-Stack mittlerweile etabliert hat. Ich kann jetzt auch seit dieser Woche nicht mehr, muss ich im Discord rendern, in diesem Gaming quasi Teams-Äquivalent, sondern ich kann mit Midjourney auch über die Website-Bilder rendern, was es viel, viel einfacher macht, ja. Und dann wird es natürlich so ein bisschen nischiger, je nachdem, was ich für Anwendungsfälle habe. Ich meine, gerade für die im Kreativbereich sind dann, glaube ich, Dinge wie Pika oder Runway, um Videos zu generieren, spannend, auch wenn da die Qualität noch nicht top ist. Für Workflow-Automationen bieten sich Tools wie Make und Zapier extrem gut an. Ja, dort kann ich die AI-Modelle super gut miteinander verbinden. Da machen wir auch sehr, sehr viel mit. Im Musikbereich gibt es zwei, Suno oder Udio, super Tools. Im Audiobereich sehe ich fast nur 11 Labs im Einsatz. Das kann ich auch ganz klar empfehlen. Und dann das Letzte vielleicht. Für Avatar-Themen oder auch für Video-Translations, für Dubbings, für Lip-Sync, HeyGen. Ja, da kann man sich vielleicht auch Synthesia oder DID angucken, aber wir nutzen eigentlich für die meisten Use-Cases dort auch HeyGen. Ich glaube, waren jetzt ein paar mehr wie 5, aber das sind so
super.
Die absoluten
Standard-Tools. Packen wir unten auch nochmal rein, ja, auf jeden Fall, dass man sich das nochmal in Ruhe reinziehen kann. Timo, jetzt hattest du einen langen Tag, das weiß ich, und zwar ein KI Fully Day, ja. Trotzdem nochmal eine Frage persönlich. Was motiviert dich?
Ich glaube am Ende, es ist einfach auch eine unglaublich faszinierende Technologie, ja. Ich sitze mit meiner Freundin am Wochenende teilweise Stunden dran und wir haben den größten Spaß, wenn wir zusammen irgendwie in Midjourney unsere Kreativität endlich mal ausleben können, ja, weil wir jetzt nicht die Besten irgendwie in dem Bereich sind, ja, und generieren uns dann irgendwie noch passende Musik, wo nebenzu die Playlist dann läuft, ja. Das ist für das Individuum an vielen Stellen eine extrem empowernde Technologie, ja. Und ich glaube, wir werden viele Probleme, die wir auf dieser Welt haben, ja, in wichtigen Forschungsfeldern, sei es jetzt biologisch, medizinisch, Klimawandel und so weiter, wird über die nächsten Jahre KI unser aller wichtigster Sparringspartner werden und uns helfen, diese Herausforderungen hoffentlich zu lösen. Ja. Und das ist am Ende, warum es für mich auch gerade keine andere Option gibt und auch seit jetzt fast 2,5 Jahren keine andere Option gibt, als außer, sage ich mal, reinzugehen in diese Welle und rauszufinden und auch Unternehmen zu helfen, rauszufinden, was bedeutet das für mich, wo geht die Reise hin, was funktioniert heute, was funktioniert nicht, was sind die richtigen Fragestellungen. Und das rauszufinden, das ist es am Ende, was ich eigentlich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag komplett dafür brenne.
Sehr schön. Und ich bin froh, dass du auf dem Thema sitzt und ich glaube, dass du moralisch da auch und ethisch natürlich auch die richtigen Schlüsse ziehst. Gab es etwas, sowas wie ein Tipp oder Lebensmotto diesbezüglich, was dich begleitet auch, dass du diese Motivation aufbringst? Ich meine, die Allgäuer sind bekannt für eine hart arbeitende Community und so, ne? Aber es wäre jetzt ist nicht das Naheliegendste, würde ich sagen, ne?
Nee. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich ein Lebensmotto ist, weil eigentlich versuche ich sehr stoisch unterwegs zu sein, ja. Und suche eigentlich nach wenig Aufregung und wenig Up and Downs und da ist der AI-Bereich sicher der falsche. Aber vielleicht eine Philosophie, die, glaube ich, hier zutrifft wie nichts anderes, ist eine Aussage, die vielleicht die einen oder anderen auch schon mal gehört haben. Wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen und wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen können, ja. Und ich glaube, das trifft bei KI zu wie fast nichts anderes. Ich glaube, 10 Jahre ist fast sogar zu ein weiter Horizont, ja. Ich meine, viele haben jetzt so krasse Erwartungshaltungen aufgebaut, kurzfristig, und sind entsprechend auch enttäuscht durch den ganzen Bullshit, was sie gelesen haben, was KI vielleicht heute wirklich schon kann und was nicht, ja, weil nicht in allen Bereichen ist es heute schon die Wunderwaffe. Das heißt, kurzfristig ist da bei manchen Enttäuschung da, ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt rausblicken auf 15 Jahre, unsere Welt wird anders aussehen. Unsere Organisationen, wie wir heute arbeiten, der Arbeitsalltag und so weiter, das wird komplett anders aussehen, ja. Und das ist es auch, was es am Ende, glaube ich, so spannend macht und wieso ich kann fast nicht schlafen deswegen.
Leute und Menschen, die den Podcast ja auch verfolgen, die kennen ja auch so ein bisschen die Gegenbeispiele. Stichwort auch nochmal, haben wir genug Daten eigentlich, damit die Maschinen weiterlernen? Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo du dich ja auch schon mit beschäftigst. Du hast es vorhin nochmal beschrieben, ne? Also wie schaust du Amy Webb jetzt zum Beispiel, ne, die sagt ganz klar, der Datenschatz ist endlich, wir können gar nicht so schnell nachliefern. Ich gebe gerne dieses Beispiel mach mir ein Bild von einem CEO oder einer CEO für Damenhygieneartikel und es kommt dann 23 die 4 White Guys und 24 kommt ein Bild 4 White Guys mit Bart, ne, wo du dann merkst, okay, da ist dann schon... Ja, da ist noch so ein bisschen ein Schritt hin, aber wie schaust du auf dieses Datenthema?
Ich glaube, in den aktuellen Modellen sind zumindest die Datenquellen ziemlich abgeschöpft, die, sage ich mal, einfach, wie man sich öffentlich schnappen kann. Ja. Was wir jetzt sehen, ist, dass Unternehmen wie OpenAI, also gestern mit Stack Overflow, also der Coding-Plattform, einen Deal abgeschlossen, in der Woche zuvor mit der Financial Times einen Deal abgeschlossen. Das heißt, wir sehen extrem viele Datenpartnerschaften. Ja, OpenAI zum Beispiel auch hier mit Axel Springer einen Datendeal abgeschlossen. Und das heißt, wir werden jetzt als nächstes auch noch quasi, ich sag mal, Daten, die normal hinter Paywalls stehen zum Beispiel, abgreifen. Das ist sicherlich nochmal eine große Quelle. Ja, weil ein Großteil der Daten, der ist in Unternehmen, ja, der ist hinter Paywalls, der ist nicht öffentlich einsehbar. Ich glaube, da kann man, wenn man Geld auf den Tisch legt, noch sehr, sehr viel bekommen. Und dann werden wir aber auch anfangen, immer mehr synthetische Daten in unsere AI-Modelle fürs Training verwenden. Ja, das heißt, also heute schon.
Was sind synthetische Daten?
Wir nehmen tatsächlich, was für viele, glaube ich, eine Horrorillusion ist, wir nehmen AI-Modelle, generieren mit diesen AI-Modellen Content und nehmen diesen Content, um wiederum andere AI-Modelle zu trainieren.
Okay.
Ja, weil natürlich manche AI-Modelle so guten Content heute ausspucken, der auf ein besseres Niveau ist, was wir Menschen teilweise produzieren. Und das kann ich natürlich erstmal auch nehmen, um AI-Modelle zu trainieren. Die Frage ist natürlich, wenn ich das nur noch mache, dann hänge ich halt immer in der gleichen Suppe ab. Ja? Das heißt auch, wenn ich natürlich alle Content-Publisher, Artists, Musicians und so weiter nicht mehr bezahle, wenn die kein Geschäftsmodell mehr haben, dann wird auch kein neuer Content mehr entstehen in Zukunft. Von daher haben, glaube ich, auch die AI-Model-Anbieter langfristigen Interesse, dass, sage ich mal, ihre eigenen Datenlieferanten nicht wegsterben, weil sie kein Geschäftsmodell mehr haben.
Wie könnte so ein Modell aussehen? Also kriegt der Springer, die Springer-Burschen, kriegen die dann eine Fee und für, ja, keine Ahnung.
Die werden tatsächlich dafür bezahlt, dass OpenAI Zugriff auf deren interne Daten hat, Daten, die hinter der Paywall stehen, um die Modelle zu trainieren. Auch zum Beispiel,
wie
wenn
viel
du.
Wie zahlen die, weiß man das?
Oh, das weiß ich nicht, nee, das weiß ich, keine Ahnung. Aber ich,
was schätzt
der
du?
Axel Springer, puh, vielleicht eine zweistellige Millionensumme, aber ob die jetzt niedrig oder hoch ist, schwer zu sagen.
Meine Oma würde sagen, die Bild-Zeitung hat uns schon immer verkauft, deswegen. Naja, Spaß, ja.
Ja, Daten, ich meine, Reddit und Google haben zum Beispiel gerade eine Partnerschaft abgeschlossen und ich glaube, da fließen 60 Millionen pro Jahr von Google an Reddit, für die Daten von Reddit. Und ich denke, in dem Feld werden sich wahrscheinlich viele Datendeals auch. Ich meine, klar, es kommt
sind
natürlich
synthetische
krass.
Daten nicht, ja. Genau, also mal für mich jetzt mal, ne? Ist nicht das genauso diese Grundangst, dass sich über synthetische Daten die KI-Modelle selber trainieren und dann auch in eine Richtung ab?
Ich meine, aktuell passiert das Training noch nicht irgendwie in Autonomie, das machen die AI-Modelle selber. Aber ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, es gibt nicht wenige, die sagen, das ist eigentlich schon der erste Schritt in Anführungszeichen, den Terminator-Modus, ja, wo wir eigentlich gar nicht hingehen wollen. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. AI-Sicherheit und so weiter. Da gibt's viele Menschen, die sich viele, viele Gedanken jeden Tag dazu machen. Und auch nicht wenige, die glauben, dass wir damit quasi das Ende der Menschheit besiegeln. Alles weit weg von dem, was wir heute gemacht haben.
Mensch, wir haben mal so einen positiven Tag.
Bevor du abmoderierst, ich muss ja schon
Nein,
mal...
Nein, ich habe noch zwei Fragen. Das ist gut, wenn du noch Zeit hast. Ja,
ja, go ahead. Ja.
Weil was mich natürlich auch, oder was auch nochmal spannend ist, finde ich, dieses, wenn wir in diesem Datenirrsinn irgendwie drin sind, ne? Es geht auch um Regulierung. Wie schaust denn du drauf? Weil wenn wir jetzt in Europa anfangen, oder irgendwas hart zu regulieren, die Welt drumherum, das vorhin USA, Silicon Valley, Indien, whatever, ja, China, es nicht regulieren. Dann hat man ja überhaupt keine, also was ist das für ein Szenario? Abschotten geht ja nicht, oder?
Ich glaube nicht, dass Abschotten geht, ja. Es gibt sicher Menschen, die sagen, wir sollten uns abschotten, auch vom amerikanischen Internet, wie es China gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Aber du hast erstmal komplett recht, ja, das ist ein globaler Wettbewerb. Zum Beispiel Japan, die ja extreme Probleme haben mit schrumpfender Bevölkerung, kein Wirtschaftswachstum mehr, schrumpfende oder zumindest nicht mehr steigende Produktivität, die haben jetzt extrem lasche Bedingungen definiert für AI-Training. Und die haben quasi gesagt, ja, du kannst eigentlich in Japan AI-Modelle auf allem trainieren. Ja? Copyright spielt keine Rolle, um es mal so ein bisschen vereinfacht darzustellen.
Was hat die Bevölkerung das gesagt? Nix.
Absolut keine Ahnung, was die japanische Bevölkerung dazu gesagt hat, aber ich weiß, was OpenAI dazu gesagt hat, nämlich die haben vor 2 Wochen ein Office in Japan eröffnet.
Na, sayonara.
Ja. Und Das ist natürlich, also wir sagen, da wird es sicherlich Wettbewerb geben zwischen den Jurisdiktionen, auch zum Beispiel die Arabischen Emirate. Ja, die investieren brutal krass in den Aufbau von AI-Infrastruktur von Top-Unis. Die bezahlen auch deutsche, europäische Professoren, wie Jürgen Schmidhuber zum Beispiel, um dort ja, KI-Know-how aufzubauen, Universitäten aufzubauen. Und ich hoffe sehr, dass wir das Thema in der EU nicht zu Tode regulieren, weil es ist am Ende ein globaler Wettbewerb und wir sind eh schon abgehängt mit quasi nur einer konkurrenzfähigen Firma im Bereich der Foundation Models. Und von daher würde ich mir eher wünschen, dass wir ein bisschen mehr beschleunigen und Innovationen fördern, anstatt primär über die, ja, über die Bedenken und Ängste zu sprechen, was die Technologie sicherlich auch mit sich bringt.
Du hattest vorhin ja auch gesagt, dass OpenAI zum Beispiel ihr, wie war das, ne, diesen Lip-Synchrono, diesen Voice Engine,
ja.
Voice Engine. Sorry, genau das richtige Wort, ne, dass die den fertig haben, aber nicht auf den Markt legen oder bringen, weil einfach.
Wir sind nicht bereit dafür.
Wir sind und die Gesellschaft ist noch gar nicht bereit. Gibt es noch einen Exit für die Gesellschaft aus dem Thema oder ist das der Zug fährt, ne? Da sitzen wir drin.
Also ich glaube nicht, dass dieser KI-Zug angehalten wird, ja, weil der Zug ist ins Rollen gekommen. Es ist ja auch schon so breit angekommen in der Bevölkerung. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, ja, wo extreme Kosten gerade, extremer Energieverbrauch, Grafikkarten-Shortage, wo kriegen wir Daten her, was passiert regulatorisch? Es gibt sicherlich viele Fragestellungen, die das auch verlangsamen können. Aber grundsätzlich einen Weg zurück gibt es, glaube ich, auf gar keinen Fall mehr.
Wenn du Kinder hast.
Wird passieren irgendwann, ja.
Wird passieren. Welchen Beruf werden sie haben? Also was würdest
du sagen? Ich weiß ja nicht mal, was ich in 2 Jahren mache, Bodo.
Na, aber wenn du heute, keine Ahnung, machen wir mal ein Bild, ne? Du hast Teenager-Kinder oder Jünger oder egal. Was rät man denen? Rechtsanwalt wäre es ja nicht mehr. Unabhängig davon, ob das überhaupt ja jemand machen will. Aber es gibt ja, du hast vorhin ja auch beschrieben im Vorgespräch und auch im Seminar, dass es ganz viele Professionen gibt, die sind gone. Wenn man ehrlich, also aus deiner Sicht so. Was rät man der jungen Generation? Was sollen sie prompten lernen? Sollen sie Prompt-Agenten irgendwie führen? Sollen sie?
Ich glaube, das Zweite, was du gesagt hast, geht eher in die Richtung. Weil Prompting ist auch ein spannendes Thema. Ja, das war vor 1,5 Jahren ein wichtiges Thema. Jetzt ist Prompting an vielen Stellen schon so einfach geworden, dass auch 6-jährige Kinder schon ganz gute Prompts schreiben können. Ja. Ich glaube, dieser Paradigmenshift, der jetzt gerade ja auf einer Metaebene stattfindet, ist wirklich, dass wir wirklich in unsere Gesellschaft, in unsere Workforce AI-Werkzeuge und jetzt immer noch viel mehr KI-Agenten integrieren werden, ja. Und die neue Generation, die wächst ja jetzt auch nativ mit denen auf. Für die wird es komplett normal sein, 24/7 mit quasi durch ChatGPT einen Sparringspartner an der Seite zu haben. Die haben heute schon AI-Girlfriends, AI-Boyfriends, ja. Ist ja Wahnsinn eigentlich.
Aber ist das bei uns angekommen?
Du meinst hier in Deutschland,
oder? In den USA weiß ich, dass es Prompting-Klassen gibt, ja, für Schülerinnen, also Junge auch jetzt, ne? Zwischen 10 und 18. Ja, bei uns nicht.
Ja, bei uns. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Das Kultusministerium und fängt halt, also das meine ich halt, ne? Da fängt ja das Abhängen schon an. Wir müssen ja eigentlich jetzt die junge Generation damit irgendwie in Verbindung bringen.
Wir haben halt ganz andere Anforderungen, wie du schon sagst. Ich meine zum Beispiel, ich arbeite auch viel mit Studierenden zusammen, ja. Die lachen sich schlapp, was die heute noch irgendwie Bachelorarbeiten, Masterarbeiten schreiben. Es ist ja so easygoing mit ChatGPT solche Dinge zu produzieren. Ja, tatsächlich, ey, was für ein Struggle wir noch hatten.
Ich mache meinen Doktor es noch, ich sag's euch.
Es werden einfach komplett andere Skills notwendig, wenn wir alle in 5 Jahren mit unseren Smart Glasses durch die Gegend laufen und halt 24/7 einen KI-Agenten an unserer Seite haben oder vielleicht sogar 10, die proaktiv sind, die alles mit aufnehmen, Gespräche, Kamera, Video und whatever und so weiter. Da werden komplett andere Skills vonnöten sein. Ja, ich glaube auch viele Dinge im physischen Bereich. Ja, weil bis wir jetzt alle zu Hause einen Haushaltsroboter haben werden bei uns oder in der Altenpflege nur noch Roboter rumlaufen. Ich glaube, das ist sehr viel weiter weg, als dass wir die Content-Produktion komplett durchautomatisieren.
Kurze Frage, weil du gesagt hast, die Glasses auch, ja, und alles wird aufgenommen und das finde ich brutal traurig, ja. Ich komme ja aus einer Welt noch, wo eben nicht jeder Fauxpas gefilmt wurde und du dann irgendwie gebasht oder sonst irgendwas. Und das ist ja schon echt hart teilweise, ne? Und jetzt wird das, du sagst, das Bild, was wir eigentlich sehen, ist, dass es noch viel krasser wird, ne? Dass es eine Non-Stop-Begleitung ist, ja? Dass Entscheidungen mit deinem KI-Agenten, vielleicht nennen wir es KI-Twin, ne? Den KI-Timo oder KI-Bono, du mit dem eigentlich die Dinge diskutierst, die Entscheidung wahrscheinlich irgendwie abschätzt. macht's uns unfrei?
Spannend. Die Frage ist spannend, weil ich bin das komplette Gegenteil, wobei ich deine Perspektive verstehe, weil ich glaube, so geht es dem Großteil.
Ich habe mir
schon so viele AI-Gadgets bestellt, ja, zum Beispiel eine Halskette, die, wenn wir beide jetzt zum Beispiel reden und ich muss davor also deine Stimme quasi antrainieren, damit die Halskette die Erlaubnis hat, deine Stimme aufzunehmen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt hier spazieren durch die Fußgängerzone und wir reden miteinander, dann würde es, wenn ich dich freigegeben habe, das gesamte Gespräch von uns aufnehmen und bei mir in meiner Wissensdatenbank quasi ablegen. Ja?
Und was macht das Ding dann damit?
Ja, lass uns mal das Szenario noch einmal so ein bisschen weiterspinnen. Ja, jetzt sagen wir, das machen wir alles irgendwie mit uns, das nehme ich vielleicht mit der Halskette auf oder mit den AirPods oder der Apple Watch oder whatever. Das landet dann alles lokal auf meinem iPhone. Apple wird dieses Jahr auf dem iPhone extrem viele AI-Features ausrollen. Da wird dann irgendwie ein Pop-up kommen und dann steht da, möchtest du der Apple AI Zugriff auf deine Apps geben? Ja, Zugriff auf Gmail, Zugriff auf WhatsApp, Zugriff auf deine Health-Daten, Zugriff auf die Konversationen, die du mit Timo zum Beispiel geführt hast, ja? Und Apple wird sagen, wir machen das alles lokal auf deinem Device, ja, die Daten bleiben dort, auch die KI-Anfrage wird quasi auf dem Chip, auf dem Device gerendert, deswegen sind deine Daten auch sicher und da werden ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, dann, weil es Apple ist, weil es auf dem Gerät passiert, werden sagen, ja. Und warum ist das spannend? Weil, du hast es gerade eigentlich schön gesagt, der Bodo-Twin, ja, der Bodo-Twin, der kann ja nur funktionieren, wenn der extrem viel über dich weiß, wenn der eigentlich alles über dich weiß. Wer sind deine Freunde? Wer sind deine Familien? Was hast du gerade vielleicht für einen Streit in deiner Familie? Whatever. Ja, je mehr diese AI über dich weiß, desto besser kann sie dir natürlich auch im Alltag unterstützen. Wenn sie weiß, hey, du nimmst über die letzten 4 Wochen, hast du irgendwie 5 Kilogramm Gewicht zugenommen, ja?
Danke.
Dann gibt's am Montag einen aktualisierten Trainingsplan fürs Gym. Ja, komplett proaktiv. Das heißt, je mehr Daten deine AI über dich hat, desto besser kann sie dich unterstützen. Und ich glaube, es wird vielleicht auch so ein bisschen eine, ich sag mal, um die dystopische Brille aufzumachen, eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft werden. Es wird nämlich die geben, die da voll reingehen, die quasi sich mit AI komplett enablen, sich zum Supermenschen machen, ja. Und die geben, die sagen, ich will das alles auf gar keinen Fall, ja. Und die werden aber natürlich auch ganz andere, sag ich mal, die ganz andere oder viel geringere Effekte haben von dieser AI-Technologie als jemand, der mit der AI so viel Daten wie möglich teilt. Aber ganz wichtig, wir leben in einer liberalen Demokratie, ja. Wenn das Ganze in China oder sonst wo passiert, da ist es natürlich auch für viele ein extrem dystopisches Szenario. Und wenn die Daten dann halt vielleicht nicht lokal auf deinem iPhone liegen, sondern irgendwo in der Cloud bei Alibaba oder sonst wo die chinesische kommunistische Partei dann auch direkt Zugriff drauf hat und so weiter. Also will sagen, das ist für manche Menschen sicher eine coole Vorstellung. Für andere wird das absolut dystopische Szenario.
Was ich mich zum Beispiel frage, ist auch das Thema Intimität, ne? Also ernsthaft, ne? Wenn dein Twin überall mit, okay, dann sagt er, okay, nach 6 Wochen, das ist irgendwie 3 Kilo abgenommen, wir erstellen deinen Ernährungsmuskelaufbauplan. Ich mach's mal derb, bitte Ohren zu, die Jungs sind, ne? Du hast 3 Wochen nicht gevögelt, vögel mal wieder, ne? Also dieses, aber was macht das mit dem Menschen, ne? Ich meine, ich habe vorhin das ja gefragt, macht es dich unfrei? Und wenn du immer was...
Oder macht's mich viel freier, weil ich auch viele Entscheidungen an meine AI im Prinzip abgebe, weil die kennt mich vielleicht besser wie ich, ja? Hilft's mir vielleicht auch, vielleicht...
Also gehen wir mal in das Thema Gesundheit. Ich glaube, das ist noch besser, ne? Wir laufen durch die, mit dem Twin, beide, Timo und Bodo laufen jetzt mit ihrem KI-Twin durch die Fußgängerzone. Bodo sagt, oh geil, Döner und Pommes, ja? Der AI-Twin sagt...
Keine gute Idee.
Komm, wir gehen da eine Bowl futtern, ja?
Dann kannst du dich immer noch entscheiden.
Jetzt ist aber die Frage,
was du machen
wer entscheidet.
Ja.
Und was macht der Twin dann? Erzählt, wenn ich den Döner esse, erzählt er mir dann 24 Stunden lang, mein Freund. Also wie dieses
gute
und schlechte Teufelchen, was man so aus Filmen kennt, ne? Was so auf der Schulter sitzt. Passiert das?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Agency, sagt man ja im Englischen, haben. Also dass wir als Mensch immer noch die Kontrolle haben, auch die Konfiguration haben, ja, zu sagen, was möchten wir von unserem KI-Twin haben, in welchen Bereichen möchten wir Feedback bekommen, in welchen auch nicht, in welchen möchten wir Proaktivität, in welchen nicht. Vielleicht gibst du gerne Zugriff auf WhatsApp und Gmail, aber vielleicht gibst du auf gar keinen Fall Zugriff auf deine Health-Daten. Ja? Das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass wir Agency haben, dass wir als Mensch die Entscheidung treffen können, was wollen wir mit unserer AI machen, welche Daten soll die konsumieren können und welche nicht. Und dann ist am Ende ja immer noch die freie Entscheidung von dir, ja, wie du damit umgehst. Auch wenn dann die AI vielleicht dir 2 Wochen nachhält, dass es keine gute Idee war, den Döner zu essen.
Was ich interessant fand an dem Satz gerade, und das habe ich mir, das muss ich mir nochmal, da muss ich mal rein. Du sagst, ich gebe Entscheidungen eventuell ab, die mich
Kaufentscheidungen oder
belasten sowas, ne? Oder aber die mich nerven, ne? Und eben nicht in diesem stoischen Bild letztendlich sich bewegen. Jetzt haben wir aber heute schon Menschen, die komplett überfordert sind. Für die müsste es ja dann ein Segen sein.
Ich glaube schon. Wenn ich auch bereit bin, Entscheidungen abzugeben. Ja. Ich glaube, ein KI-Modell, das trifft vielleicht am Ende, keine Ahnung, ich brauche jetzt irgendwie einen neuen Backpacker-Rucksack. Ja. Das KI-Modell kennt meine Helfdaten, weiß, was ich wiege, was ich vielleicht für Muskeln habe, wie groß ich bin, wo ich hinreise in meinem nächsten Urlaub, wie viel es da regnen wird, weiß ich nicht, was ich typischerweise für Jacken und für T-Shirts kaufe. Und dann kann das AI-Modell vielleicht mir eine viel bessere Empfehlung schon geben, was der richtige Backpack-Rucksack für mich ist, als ich es vielleicht selber weiß. Ja, und so eine Entscheidung gebe ich dann vielleicht auch gerne an die AI oder lass mir zumindest 3 Vorschläge geben und ich triff dann noch die finale Kaufentscheidung. Oder ich gebe der AI ein Budget und sage, hey, hier sind 500 Euro, bestell mir einfach den besten Rucksack, wo du denkst, der passt für mich.
Ja. Verstehe, dass du excited bist und Enthusiast. Aber was ist das Ziel, das Endbild eigentlich? Aus deiner Sicht?
Ja, da kann man, man kann zum Beispiel Leute wie Brian Johnson oder so, ja, die sagen, für mich ist einer, der sein Motto ist Don't Die. Ja, okay. Der sagt, Mission ist es, hast du bestimmt mal mitbekommen, seine Mission ist es, nicht zu sterben. Ja. Andere sagen, ich möchte alle Krankheiten dieser Welt heilen. Andere sagen, ich möchte, Klimawandel zum Beispiel, ja.
Aber es geht um was Gutes.
I hope von den meisten, dass sie gute Intentionen dahinter haben, ja. Und ich glaube, gerade im Bereich Wissenschaft, ja, dass man sich wirklich eigentlich eine Explosion an Scientific Discoveries erhofft. Dadurch, dass die KI ja vielleicht auch irgendwann viel smarter ist, wie die smartesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Aber welches Problem wollen wir am Ende wirklich lösen?
Das ist eine General-Purpose-Technik. Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Ja.
Aber gibt es nachher
ich weiß nicht, ob es uns happy macht. Macht es uns happy, wenn wir alle unsterblich sind in 100 Jahren? Oder ist es das genaue Gegenteil?
Ich habe neulich von Tesla, also nicht Elon Musk, sondern von Tesla gelesen, der hat über den Tod geschrieben, dass wir sind eh alle Energie. Ja? Ob jetzt in der Hülle oder nicht, am Ende die Energie geht weiter. Natürlich macht es uns nicht glücklich. Ja, aber deswegen frage ich mich, ich hatte dich vorhin gefragt, nur was motiviert, aber wenn wir uns überlegen, es läuft ja auf irgendeine Richtung hin, nicht morgen und nicht in vielleicht 50 Jahren, auch nicht vielleicht in 100, aber was ist das mögliche Endbild von dieser Nummer? Wir optimieren uns absurd, wir wissen schon, bevor wahrscheinlich das Kind im Mutterleib aufwächst, welche genetischen Dinge wir irgendwie optimieren müssen, weil das Kind so und so wird. Ne? Wir werden uns super toll ernähren, whatever, ja. Wir werden genug Sport machen und dies und jenes und alles. Aber wo führt es denn dann hin? Es ist doch die Unsterblichkeit, die gesucht wird. Es ist doch dieses immer weiter optimieren. Oder
wenn ich mal heute drauf gucke, mir gibt es extrem viel. Ich habe das Gefühl, ich baue bessere Produkte für meine Kunden. Ja, ich schreibe bessere Website-Texte. Ich generiere coole Visuals mit Midjourney, was mir viel Spaß bringt. Ich erstelle tatsächlich meine wöchentlichen Meal-Prep-Pläne und meine Trainingspläne mit ChatGPT. Ja, das ist quasi mein personalisierter Coach. Ich habe mir Advisory-Boards gebaut mit Persönlichkeiten, Autoren, Wissenschaftlerinnen, die für mich inspirierend sind, die mir Feedback geben, ja. Also ich habe das Gefühl, das macht mich heute einfach glücklicher in meinem täglichen Ablauf. Ich habe das an so vielen Stellen integriert in mein tägliches Leben, dass es mich teilweise schneller macht. Teilweise macht es mich kreativer. Teilweise habe ich einfach nur Spaß. Teilweise macht es mich produktiver. Und das gibt mir heute schon eine höhere Lebensqualität durch AI in meinen Workflows. Ob ich es in 20 Jahren befreuen werde? Maybe, aber Stand jetzt ist es, I love it. Ja, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Glücklicher, kreativer, produktiver und I love it. Top.
Bodo, jetzt muss ich dich noch kurz fragen. Ja? Ich habe ja viel hier gefaselt jetzt. Und du hast jetzt den Tag mit mir verbracht, aber was ist denn jetzt nach dem Tag auch so dein Sentiment? Ja? Wenn du über das Thema irgendwie nachdenkst, vielleicht heute Abend auch ein bisschen reflektierst, was ist es für dich?
Ja. Genau, also ich schaue auf das Thema natürlich eher aus so einer ich bin ein Fan davon, weil ich finde Neues gut. Und ich glaube, dass wir modernisieren und moderne Themen jetzt kommen auch nicht aufhalten dürfen. Ja, und wenn wir uns geschichtlich ein bisschen zurückerinnern, ich war nicht dabei, du auch nicht, ne? Aber als irgendwie die Dampflok kam, gab es Leute, die geschrien haben. Als irgendwie in den 80er Jahren in die Lackiererei die Roboter bei Mercedes kamen, gab es Schreierei. Und egal, du kannst es durchziehen. Ich glaube, wir sind als Menschen dazu auch gemacht, immer weiter zu gehen. Deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, was glaubst du, ist denn das Endbild, ja? Am Ende des Tages? Ich glaube, wir müssen viele Ressentiments abbauen. Das, ich glaube, ist ganz wichtig. Wir müssen alle versuchen, viele Menschen mitzunehmen. Mich ärgert, dass viele Leute sich als KI-Experten definieren. Mich ärgert, dass viele Leute eine schnelle Mark wittern. Weil ich glaube, das führt eben genau dazu, dass viele Leute und viel Potenzial sich auch wegdreht. Und wir dann ein Problem haben, diese Leute auch wieder zu motivieren. Ich glaube, dass es nicht schlimm ist, dass wir nicht mehr 50 Jahre auf einem Kartoffelacker Kartoffeln sammeln oder 50 Jahre Häuser anmalen, ja? Sondern dass wir lernen müssen, dass wir viele Inseln und viele Möglichkeiten haben in unserer Welt. Und das ist eigentlich was total Positives. Ja. Ja? Und ich glaube, mir, was ich vermisse, ist halt jetzt mal so ein Reinigungsprozess, ja, wo es einfach mal diese ganzen Fake-Typen, ich nenne die sind nicht Fake, ne, aber Fake-Leute, die damit eine schnelle Mark machen wollen, Leute übers Ohr hauen, sich als Experten hinstellen, es weder moralisch noch philosophisch betrachten können, dass es die so ein bisschen rausnimmt. Und deswegen sind Menschen wie du, finde ich, extrem wichtig, die Stimme ihnen zu geben und auch zu publishen, was geht, weil ich glaube, so kriegen wir es hin. Und dann glaube ich wirklich, dass wir Themen auch in den Griff kriegen. Ja? Klimawandel, ja, ich fange da gar nicht nur Klimawandel. Es fängt an mit Plastik aus den Meeren. Ja, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon, finde ich, einen großen Schritt gemacht. Und ich glaube, da kann das brutal helfen, ja? Unter anderem. From there, ja, ich schaue da positiv. Freue mich, dass wir hoffentlich viel, viel Kontakt auch in Zukunft zu diesen und weiteren Themen haben. Und für mich war es ein sehr, sehr tolles Gespräch. Vielen Dank.
Mega, danke Bodo. War ein toller Tag bei euch, ihr seid eine coole Truppe und es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Viele Chancen, die wir ergreifen können.
Danke. Gebe ich so weiter, danke dir. Cool, man. Hey, cool.